Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom krachfink.de Podcast. Das ist eine ganz besondere Folge, denn es geht dieses Mal nicht um ein spezielles Album, sondern gleich um die komplette Geschichte einer Band. Und zwar um die der Band Love A, einer Post-Punk-Band. Zumindest werden sie so gehandelt. Eigentlich sind sie viel mehr, vielleicht auch ein bisschen weniger, wer weiß das schon, aus Trier. Wir haben uns gemeinsam daran erinnert, was in den letzten 12 Jahren Lustiges, Schönes, Skurriles, Verrücktes, Vernebeltes passiert ist. Und außer der Band, die komplett an dem Gespräch teilgenommen hat, kommen auch noch viele Weggefährten und Weggefährtinnen zu Wort. Und ich bin mir sicher, selbst Leute, die die Band eigentlich ganz gut kennen, wissen danach noch ein kleines bisschen mehr. Viel Spaß bei dieser Zeitreise durch den Love A-Kosmos. Es ging los mit eurer schönen Band Love A in Trier, der ältesten Stadt der Welt, 2010. Und die ersten Pseudonyme, die von euch verkündet wurden, waren Schwitze, Stachel, Kralle, Pommes und Zille. Das sind erstmal 5 statt 4 und zuordnen kann ich nur Pommes. Wer ist denn eigentlich wer?
Darf ich ganz kurz zwischengrätschen?
Ja.
Das sind nicht unsere ersten Pseudonyme. Also in einem
genau.
Ein gut recherchiertes Interview würde mit anderen Spitznamen beginnen.
Oh. Okay, mit welchen?
Beispielsweise Paolo Passionata, Jesus Joy,
Horst Holdmiteit,
Noel Sensuel.
Ich weiß meinen gar nicht mehr.
Peter Lust, oder?
Peter Lust, ja, genau. Ja.
Aber gut, also wollte ich nur mal in den Raum geworfen haben.
Okay, das heißt, es waren die allerersten und danach gab es aber diese 5 wahrscheinlich mit dem Punk-Generator erstellten Namen, oder?
Nee, schon nach, warte mal, kriegt man das hin? Siehst du's?
Ja, das heißt, dieses Tattoo, das du jetzt gerade, eigentlich sehe ich jetzt eher deinen Sack, aber wahrscheinlich möchtest du mir das Tattoo zeigen.
Nee, hier, lies mal neben dem Tattoo, hier.
Also ich sehe hier, sieht exploited. Ein Stachel, ne? Ein Iro. Nee,
Schwitze steht daneben.
Schwitze steht da, echt?
Und das ist ein schwitzender Schädel, ja.
Ach so, okay. Das heißt, du warst Schwitze, Dominik war Pommes. Dann hätten wir noch Stachel, Kralle und Zille. Lass mal zuordnen. Stefan, du bist Zille.
Ich bin Stachel.
Du bist Stachel? Wieso?
Stachel.
Woher rührte das?
Penis.
Ah, so. Ich würde sagen, weil ich eine angriffslustige Biene bin mit einem spitzen Stachel.
Immer scharf auf Honig.
Ja, jetzt gerade ein bisschen schade, dass wir kein Bild haben, weil du hast auch eben so stachelig gegrinst. Schade. Okay, Dominik, dann bleibt für dich noch übrig Kralle und Zille. Dann bist du Kralle, nee. Oder?
Dominik ist Pommes. Dominik ist Pommes.
Nee, ich meinte Karl. Für Karl bleibt noch übrig Kralle und Zille.
Ich kann dir das auch zeigen.
Das ist Kralle. Ist wahrscheinlich dein chinesisches Tierkreiszeichen, nehme ich mal an.
Genau.
So viel Haut jetzt schon. Hallo, wir nehmen erst 9 Minuten auf. Ich habe schon Jörgs Sack gesehen. Mein Hemd aufgemacht. Nicht schlecht, echt nicht schlecht. Hatte ich mir anders vorgestellt, aber gut, okay. Also ich habe mir vorgenommen, chronologisch durchzugehen. Wie gesagt, alles hat angefangen in Trier mit den lustigen Spitznamen. Ein paar von euch...
Sollen wir denn auf die anderen Spitznamen zu sprechen kommen?
Nee, weil so viel Zeit haben wir nicht.
Ich habe da schon eine Stunde für eingeplant.
Für den Spitznamen?
Ja.
Aber hat einer von euch eine kurze, kompakte, von mir aus auch gern erfundene Love-A-Kennenlernen-Geschichte?
Die gibt's in unserem Buch zu lesen.
Genau, ich dachte, ich hätte eine, aber die war dann erfunden, hat sich rausgestellt.
Also tatsächlich hat jeder eine eigene, würde ich sagen.
Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, glaube ich, tatsächlich.
Ja.
Weil weder die Geschichte von Jörg noch die von Dominik ist 100% wahr. Meiner Erinnerung nach, aber...
Stefan, du hobst die Hand.
Ja, meine ist die einzig wahre. Richtige Geschichte.
Aber deine steht nicht im Buch. Erzähl mal, was ist deine Erinnerung an Love A? Wie habt ihr 4 Leute euch zusammengefunden?
Also ich rekonstruiere das so, dass Karl und ich zusammengezogen sind und dann haben wir öfter mal uns im Proberaum zusammengetan und haben mit Schlagzeug und Gitarre Musik gemacht und haben dann gedacht, wir brauchen einen Bassisten. Und weil ich Dominik aus der Schule kannte, habe ich Dominik dann gefragt. Genau, irgendwie Karl kannte, glaube ich, Jörg und meinte, er lass den noch mal fragen, der kann singen. Er hat mir dann zwar irgendwie seine älteren Bands gezeigt, worauf ich gesagt habe, so,
der kann doch gar nicht singen.
Ob das so zu uns passt. Aber ja, lass mal, genau, und so habe ich dann Jörg kennengelernt, also Doms und Karl kannte ich ja schon vorher und genau, so war das.
Ja, ich glaube, das war tatsächlich so.
Ihr habt ja noch gar nicht zusammen gewohnt, als wir uns erstmal getroffen haben.
Da war das aber in Planung. Also soweit ich mich erinnere, sind sie da gerade dabei, im Begriff gewesen, zusammenzuziehen.
Ja, irgendwie so war das.
Und wir sind alle relativ häufig biertrinkenderweise aufeinander gestoßen. Und haben dann, soweit ich mich erinnere, irgendwann in einer feuchtfröhlichen Nacht haben Karl und Stefan erzählt, dass sie häufiger Musik miteinander gemacht haben und ob wir nicht in unterschiedlichen Rollen dazustoßen wollten, was wir dann getan haben. Und dann hat das ganz gut geklappt.
Der Anfang wird für immer ein Mysterium bleiben, wie du hörst. Aber so ungefähr war es halt.
Im Nebel unserer Jugend.
Hattet ihr denn irgendeine Vorstellung davon, also ihr habt euch gut verstanden, ihr habt gerne und gut miteinander getrunken und gefeiert, hattet ihr irgendeine Vorstellung davon, wie eure Musik klingen soll, oder dacht ihr einfach, wir scheppern jetzt mal was zusammen, mal gucken, was da rauskommt?
Wir hatten tatsächlich nur, dass wir kein Ska machen wollen. Und
kein Céline Dion.
Ja, genau.
Und ich glaube, bei mir war es so, dass ich am Anfang, Karl, korrigiere mich, aber ich hatte vorher immer nur in so Hardcore- und Ballerbands gespielt.
Ja, stimmt,
und ich wollte nichts mehr mit Verzerrer machen, weil ich seit Jahrzehnten quasi Musik nur mit harter Verzerrung gemacht habe und deswegen hatte ich erstmal gar keine Fußpedale und gesagt, wir machen jetzt irgendwie, ich will irgendwas anderes machen, aber was? Also wir haben uns dann nicht an irgendwas orientiert oder so, sondern einfach mal drauf los.
Nee, stimmt, genau. Das war von Anfang an die Ansage von dir, dass du gesagt hast, ey, ich will eine kleine Gitarre spielen und ja, stimmt.
Das ist der erste interessante Punkt in dem Interview, weil jetzt, ich dachte eigentlich, ich weiß viel, fast bis alles über euch, aber das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass gerade du, Stefan, in Hardcore-Bolo-Bands gespielt hast mit Caracco und
Bolo-Bands nicht.
Bolo-Bands nicht, aber halt so richtig mit Schmackes. Also anscheinend war es dir ein bisschen zu aggressiv und du hast, ich möchte jetzt mal was anderes machen. Interessant.
Genau, ja. Was heißt das, zu aggressiv? Aber ja, ich habe halt immer in Hardcore-Bands gespielt und hatte dann irgendwann, als wir dann damit losgelegt haben mit Love A, beziehungsweise damals noch Love Academy, und habe ich gedacht, mal irgendwas anderes zu machen, wäre ganz gut.
Der erste Song, den ihr hattet, war Brain Decoder und dann kam Originell. Ist das richtig, Dominik?
Ja, ich bin jetzt schon quasi der Gralshüter der Richtigkeit, das gefällt mir gut.
Genau.
Endlich angekommen. Ja, also Brain Decoder war definitiv der erste. Originell war meiner Erinnerung nach nicht der zweite, aber sehr früh dabei. Ich glaube, der zweite Song, den wir gemacht haben, war Heizpilz, der lange auch unveröffentlicht blieb. Den haben wir irgendwann mal auf einen Sampler gepackt vor 2-3 Jahren. Weil wir den noch auf der Halde hatten, sage ich mal. Ja, das müsste der zweite Song gewesen sein. Ich habe auch dann in meinem Bekanntenkreis nur schlechte Resonanz zu dem Song gehört.
Zu Heizpilz?
Ja, da haben wir uns gefreut, ihr hättet irgendwas Neues veröffentlicht, das ist ja schrecklich und so. Text ist auch dämlich, das kennen wir ja nur besser.
Das hat sich ja zum Glück dann in den letzten 12 Jahren ein bisschen geändert mit dem Feedback. Das ist ja um einiges positiver geworden.
Ja, definitiv. Heizpilz ist trotzdem, in meinen Augen ist es trotzdem ein Hit.
Ist es nicht so, dass man, dass eigentlich aus Bandsicht möglichst jeder Song ein Hit sein sollte?
Genau so ist es.
Ja, finde ich eigentlich auch. Also man muss eigentlich zu jedem Song stehen. Ihr habt die erste 7-Inch über Kidnap veröffentlicht und ich habe ein Interview mit Alex von Kidnap über diese Veröffentlichung und seinen ersten Eindruck mit euch geführt. In welchem Zustand war denn damals Kidnap und was war so dein erster Eindruck, als du die Musik gehört hast?
Also man muss dazu sagen, dass am Anfang war Kidnap Music auch damals noch, klar, wir hatten da schon so ein paar Releases, die auch ein bisschen ja, ein bisschen erfolgreich waren, aber im Prinzip war das ja auch einfach so ein Freundesding. Also im Freundeskreis, die Bands aus dem Freundeskreis veröffentlichen. Und so war das auch bei Love, ey. Also Jörg hatte ja zuvor auch immer mal wieder ja, Projekte. Olu kannte die anderen von Love, ey, halt aus Trier. Ehrlich gesagt war das dann am Anfang so, da ich dachte und so, dachten, glaube ich, viele, das ist so ein Projekt. Also das wird jetzt nie die Zwei-Jahres-Marke knacken. So, also, weil das waren auch alles Leute, von denen wir erwartet haben, was ja auch so kam dann, die werden alle irgendwann Ria verlassen und werden irgendwo was machen. Und so war die damalige Haltung. Und ja, so sah das irgendwie jeder. Und auch bei Jörg, der war ja auch nicht so bekannt dafür, dass er irgendwas konstant durchzieht. Und genau, von daher war das eher echt so, ja, lass mal Single machen, das wird bestimmt ganz witzig, wir werden das an ein paar Trierer Leute und die Fans von den einzelnen Bandmitgliedern oder die Freunde so verkaufen, aber ob das über einen Single-Status hinausgeht, also dass da irgendwann ein Album kommt, so waren wir damals alle ziemlich sicher, das wird nicht der Fall sein. Was damals halt natürlich schon auffällig war, war das Gitarrenspiel und dass das halt einfach anders war. Jörg singt halt, wie er singt. Das ist jetzt, das will ich auch gar nicht, das meine ich auch gar nicht negativ. Also, aber Jörg, das war dann auch so ein bisschen wie bei Kanzler und so weiter. Also würde ich mal sagen, die Überraschung war gar nicht so Jörgs Gesang und Jörgs Art zu texten, weil ich die irgendwie schon kannte. Sondern das war tatsächlich eher so, was von der Band kam. Das war überraschend oder das war anders und das war neu. Und damals wusste man auch gar nicht oder wir wussten nicht oder ich wusste nicht, in welche Richtung geht das. Wird das jetzt mehr so ein Punk-Ding? Wird das mehr so ein Indie-Ding? Wird das so ein Wave-Ding? Und irgendwo war es ja auch dann genau dazwischen. Und das haben sich auch bis heute so, ja, haben sich das bis heute bewahrt. Und das ist so auch das Alleinstellungsmerkmal dieser Band, dass die nicht ganz so allen klar einzuordnen sind. Die kommen alle irgendwie aus dem Punk, aber so richtig Punks sind das natürlich auch nicht, waren sie auch nie. Dann ging es auch irgendwann um das erste Album und sollen wir das machen oder soll Rookie das machen oder soll man das gemeinsam machen und so. Und da muss ich sagen, dass ich damals auch beim Album gedacht habe, nee, das wird nichts. So, wir hatten da gerade viel zu tun halt. Also jetzt, ich fand das Album sehr gut, aber ich habe dann so gedacht, ey, soll Jürgen das machen? Wir haben da viel zu tun. Ich glaube einfach nicht dran, dass wir hatten damals auch so eine Phase, wo wir irgendwie in Bands investiert haben und die haben sich dann aufgelöst und dann ist nichts mehr passiert. Und das ist halt, heute können wir auch mal zwei Veröffentlichungen machen, wo nichts passiert, aber damals war halt jede Veröffentlichung war halt einfach auch so ein bisschen existenzielles Risiko drin. Wenn du zwei Platten machst, wo du wirklich drauf sitzen bleibst und ja, dann kann es das gewesen sein, so im schlimmsten Fall, so in den Anfangszeiten. Und daher habe ich habe dann auch damals noch nicht gedacht, dass es weitergeht. Also so, das hat sich bei mir dann erst nach dem Album, nachdem das Album veröffentlicht wurde und ich gesehen habe, ja, dass da einfach A, viel Potenzial ist und viel Konstanz auch drin ist, was nicht an Jörg lag, so, sondern an den anderen. So, die haben Jörg ja auch in die Hand genommen und gesagt, so, jetzt fahren wir zum Konzert, jetzt machen wir das, jetzt so und so. Also, die Band war schon die Betreuer von ihm. Und von daher glaube ich einfach, dass die Band, dass Jörg das auch der Band zu verdanken hat, seinen Stefan und Domme und den anderen halt, Charlie, dass, ja, dass die so weit gekommen sind.
Also er hat nicht so an euch geglaubt. Habt ihr damals gedacht, dass es was werden kann oder war es euch total Wumpe? War es für euch auch ein Spaßprojekt?
Wir wussten das und wir hatten Alex das angeboten. Aber wie du merkst, hat er aufs falsche Pferd gesetzt.
Also ihr habt dran geglaubt, ne?
Ja, was heißt dran geglaubt?
In dem Moment schon. Ja, wir hatten keinen Plan oder so, aber in dem Moment glaubt man natürlich daran, sonst würde man das ja nicht machen. So, aber wir haben nicht weit voraus geplant.
Ich glaube, es war nie wirklich ambitioniert, das muss man auch sagen. Also das, was Alex da zusammengefasst hat, entspricht, glaube ich, auch zum Teil unserer eigenen Sicht. Man mochte natürlich das, was man da tut und die Leute, mit denen man das tut. Aber ob man zum Zeitpunkt unserer Anfänge hätten wir vielleicht nicht gedacht, dass wir ein Album veröffentlichen. Nachdem wir das erste Album veröffentlicht haben, hätten wir vielleicht nicht gedacht, dass wir noch 4 weitere veröffentlichen werden, so, dass das so langfristig ist.
Das schon, aber das ist ja, tatsächlich ist, das hat Alex ja nachher auch recht gegeben, also wir hatten ja auch dann beruflich miteinander zu tun, dass dann nicht immer alles einfach war, aber da war ja weder also ich war ja im Anschluss noch 5 Jahre in Trier und Stefan ist ja auch erst später nach Köln. Also das hat sich tatsächlich nicht bewahrheitet, was Alex da zunächst befürchtet hatte. Auch wenn es dann bis Album 3 war es dann quasi soweit, dass die räumlichen Verhältnisse sich geändert haben. Aber da waren wir schon so konsolidiert, dass da quasi nichts mehr schief gehen konnte. Aber im Groben stimmt die Einschätzung oder die die Ängste, die bestanden haben, die gab es nicht zu Unrecht.
Ja. Stefan, du wolltest was sagen.
Ja, ich würde das auch sagen, was Dominik gerade gesagt hat, das würde ich auch bestätigen, dass das zwar keine Ambitionen waren, dass wir jetzt gedacht haben, da wird jetzt irgendwas Großes, Größeres draus oder sowas, ne? Das war gar nicht unser Fokus oder unser Approach, wie man heute sagt. Aber das war schon auch nicht so vage oder wackelig, dass wir jetzt irgendwie gesagt haben, boah, also für uns war das eigentlich schon klar, würde ich sagen, dass wir auch weiterhin Musik machen und das nur eine Platte machen, auch wenn damit jetzt keine Ambitionen oder Planungen verbunden sind, war das aber jetzt auch, glaube ich, nicht in unseren Köpfen drin, dass wir, für uns war das jetzt nicht so, dass wir gedacht haben, ja, wir machen das mal und in einem halben Jahr hören wir auf.
Ja, wobei ich auch glaube, dass, wie gesagt, also ich sage jetzt darüber, dass da überhaupt nichts Falsches dran war bei Alex, aber der erzählt das jetzt auch oder berichtet das jetzt auch aus der Situation, wie er es damals gesehen hat und wie es, ne, dass es rückwirkend jetzt so ist, wie es ist, hat er damals auch nicht absehen können. Von daher mischt sich da, glaube ich, so ein bisschen der aktuelle Stand der Dinge und die Sicht auf das Business, sage ich mal, mit dem, was man damals empfunden hat. Irgendwie
so. Was aber definitiv von Anfang an so war und auch heute noch ist und auch mit der neuen Platte, die jetzt kommt, mit Meisenstaat, ich glaube, Karl hat es im allerersten Interview, das wir zum ersten Album gemacht haben, hast du es irgendwie so zusammengefasst. Ihr seid zu poppig für den Punk und zu punkig für den Mainstream. Und das ist ja eigentlich...
Das war Dominik.
Dann war das Dominik, ja. Dominik, aber, Entschuldigung.
Ja, aber nicht schlimm. Ich würde trotzdem heute ein gutes Zitat, obwohl es nicht von mir ist.
Ich habe das bestimmt auch nicht erfunden. Wahrscheinlich habe ich es irgendwo gelesen und dann geklaut. Aber ich finde irgendwie lustig, dass wir heute so oft verwechselt werden.
Ja, komisch, das ist, weil ihr nebeneinander sitzt, deshalb
verwechsel ich euch immer. Ja, und weil wir beide in Trier geblieben sind wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich, genau.
Ja, deswegen sitzen wir auch nebeneinander.
Ja.
Aber dieses zwischen den Stühlen sitzen, ist es was euch gefällt, was ihr vielleicht auch mittlerweile forciert, dass ihr sagt, ach komm, mach mal da noch ein bisschen, mach ruhig noch mal ein bisschen poppiger, wir haben ja eh nichts, ihr habt ja eh keine Gruppe jetzt, die ihr jetzt befriedigen müsst, sondern ihr könnt eigentlich auf mehreren Hochzeiten tanzen.
Ja, die einzige Gruppe, die wir befriedigen müssen, sind halt wir.
Ja.
So. Das war schon immer so.
Ihr macht es nicht bewusst?
Nee. Mittlerweile überlegt man sich halt schon, wenn man eine Platte macht, okay, soll ja auch sich nicht alles gleich anhören. Obwohl sich vieles halt schon gleich anhört, aber da versuchen wir schon. Okay, dann nehmen wir doch den Song lieber mit auf die Platte, der ist vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, poppiger. Und wir nehmen einen anderen Song, den lassen wir dafür weg, der zu ähnlich ist wie die anderen Songs, so ungefähr. Aber wir sitzen nicht im Proberaum und denken, oh, jetzt könnten wir irgendwas Poppiges machen oder so. Oder?
Nee, machen wir nicht.
Ja, also die Wahrnehmung ist ja auch unter uns unterschiedlich, ne? Also und ganz viele Sachen, über die unterhalten wir uns eigentlich nie, außer in so Interviewsituationen. Und das ist dann manchmal ein bisschen seltsam, weil man dann merkt, wie unterschiedlich die anderen doch Sachen wahrnehmen, die man selbst vielleicht ganz anders sieht.
Grundsätzlich sind wir, glaube ich, sowohl was das Band oder das Organisatorische betraf, also auch das Songwriting, sind wir Menschen, die nicht so viel planen. Also wir sprechen nicht groß über den Sound, wie es klingen soll, sondern die Lieder entstehen in der Regel relativ schnell im Proberaum zusammen. Die meisten Sachen werden relativ schnell entschieden. Also wir sind keine großen Planer. Das heißt, wir sprechen nicht darüber, machen wir da noch was Poppiges, sondern das ergibt sich eigentlich alles.
Aber wir sind schon auch da entspannter geworden, würde ich sagen, mit der Zeit. Also ich würde sagen, um darauf zurückzukommen, dass uns das oder jetzt aus meiner Sicht gesprochen, dass mir das schon immer ganz gut gefallen hat, dass das irgendwie nicht so in irgendeine Schublade gepasst hat und dass das jetzt nicht irgendwie so klassisch Punk und so eine tausendmal da gewesen war. Das fanden wir, glaube ich, alle von Anfang an auch gut. Aber ich glaube, mit der Zeit sind wir sind wir trotzdem noch entspannter geworden und nehmen Sachen mit aufs Album, zum Beispiel, die wir uns, glaube ich, früher hätten nicht vorstellen können. Also ne, früher hatten wir schon gesagt, wenn der Jörg jetzt so trellert oder sowas, ne, das lassen wir besser weg, das ist irgendwie, oder zu sanft singen, ne, der muss ein bisschen aggressiver klingen oder so, da sind wir, glaube ich, schon irgendwie so ein bisschen noch entspannter geworden, dass wir dann auch sagen, ja, das jetzt mit der letzten Single oder sowas, ich weiß nicht, ob es das jetzt aufs erste Album geschafft hätte, weil wir da vielleicht noch gesagt hätten, na, das ist doch zu poppig jetzt und zu cheesy oder so, ne.
Interessant, dass du genau jetzt diesen Song ansprichst. Da kommen wir nachher nochmal drauf zurück, weil ich glaube, hättet ihr diesen Song auf dem ersten Album gehabt, wäre Alex begeistert gewesen. Aber das kommt nachher noch.
Ich habe Tonprobleme.
Aber hörst du uns? Hörst du uns?
Hallo?
Eigentlich wäre das der Zeitpunkt, wo man über die Songs auf dem Album sprechen sollte, die so ein bisschen technologie- und computerkritisch sind.
Genau.
Dass Obi das macht, weil er einfach nicht damit umgehen kann.
Aber der seriöse Blick ist nicht schlecht. Neues Video für den Song.
Jörg, der Problemlöser.
Hörst du uns, Jörg? Der hat bestimmt unten bei dem Mikro, kann man doch einstellen, wo man Mikrofon und Lautsprecher hat.
Ja, ich höre euch aber nur übers Handy, dummerweise.
Ja. Es geht ja eher um deine Sprache als um wie gut du hörst bei den Aufnahmen. Servus.
Ja. Dominik, du hast eben das Wort Organisation verwendet.
Ja.
Gibt es denn innerhalb von Love A irgendeine Verteilung, dass man sagen kann, der ist für Finanzen zuständig, der für gute Laune, der für die Routenplanung bei Konzerten oder sowas?
Ja, gibt's. Jörg ist für gute Laune zuständig.
Und Technik.
Und Technik. Karl macht die Steuern und die Aufnahmen. Stefan die Grafiken. Und ich versuche gar nichts zu machen.
Hat sich das von Anfang an ergeben, gleich bei der ersten Tour oder erst so über die Jahre, dass ihr wusstet, wer für was zuständig ist?
Also wenn wir live auftreten, gibt es keine Rollen. Da ist niemand für irgendwas zuständig, leider. Die anderen Rollen, die beziehen sich eher auf das Leben abseits von Konzerten.
Live ist vielleicht jetzt gerade so kein gutes Stichwort in der aktuellen Situation, aber wie wichtig ist euch denn wirklich konkret als Love A, dass ihr live zusammen spielt und live unterwegs seid? Wie viel macht dieser Faktor für euch aus?
Ja, das ist das A und O. Also, oder? Also würde ich schon sagen, also die Platten und so weiter, das macht man ja auch alles um den Live-Betrieb. Also einfach, um sich auch nicht zu langweilen beim Live-Betrieb natürlich, aber auch um den aufrechtzuerhalten für Publikum. Und so weiter. Also ich würde sagen, das steht absolut an erster Stelle eigentlich irgendwie.
Ja, normalerweise schon, würde ich auch sagen. Ist halt im Moment so ein bisschen eingeschlafen, ob Corona, ob anderer Umstände. Aber so, ich glaube, jeder von uns ist froh, wenn das wieder irgendwie im normalen Rahmen stattfinden kann.
Genau, wir haben ja doch nicht nur Platten gemacht, weil wir nicht mehr live spielen wollten, sondern haben höchstens weniger live gespielt, weil es andere Gründe hatte, was aber nicht darunter gelitten hat, war eben Platten machen. Also das ging dann trotzdem. Aber live spielen ist am wichtigsten, hat aber am ehesten vielleicht nicht geklappt.
Aber ihr seid erst auf eure erste Tour gegangen oder habt zum ersten Mal so richtig ordentlich gespielt, als ihr die erste Platte veröffentlicht habt über Rookie Records. Ist das richtig? Eben wie Jörg gesagt hat, weil ihr dann zum ersten Mal richtig Material hattet, oder?
Nee, ich glaube nicht.
Nee, wir sind vorher, haben wir auch schon gespielt. Also ja. Dadurch ging das überhaupt, dass Jürgen gesagt hat, er macht jetzt die Platte, weil der war natürlich ist in der gleichen Situation wie Alex gewesen und wollte natürlich auch, dass das Ganze irgendwie Hand und Fuß hat. Und wenn wir nicht live gespielt hätten, hätte er auch nicht gesagt, ja, ich mache die Platte. Oder wenn wir nicht zumindest dazu bereit gewesen wären. Aber wir waren vorher schon ein bisschen unterwegs.
Jürgen und Anne ist jetzt ein gutes Stichwort, beziehungsweise Rookie Records. Das sind nämlich die zweiten, mit denen ich Interviews geführt habe. Und die ja dann schon an euch geglaubt haben und bis heute ja auch noch an euch glauben und die sich dementsprechend ein bisschen weniger skeptisch als Alex noch rückblickend über euch äußern. Was ist die erste Erinnerung, die ihr an die Band Love A habt?
Anne zuerst.
Ich habe überhaupt keine erste Erinnerung an die Band Love A. Wahrscheinlich war da irgendwas im Spiel. Meine erste Erinnerung ist tatsächlich Jörg Mechenbier, den ich hilf mir mal, in Köln kennengelernt habe. Nein, habe ich nicht. Oder war das in Köln, in diesem Rubinrot, in dieser Cocktailbar, wo hinten in diesem Hinterraum irgendein Konzert war? Was war das für ein Konzert?
Spannende Frage. Ich weiß es nicht.
Genau. Mehr. Und an dem Abend erzählte mir Jörg Mechenbier so seine letzten, wie alt war er damals? 30? Also die letzten 30 Jahre seines Lebens. Das war hat nur 2 bis 3 Stunden gedauert. Da dachte ich so, ach, da gucke ich doch mal, was dieser Mensch so musikalisch macht. Weil jetzt kenne ich ja schon sein ganzes Leben. Und genau. Und dann habe ich kurz drauf, glaube ich, seine Band kennengelernt. Ne? Also und ich dachte wirklich, wow, das ist ja mal herrlich unperfekt. Die haben ja wirklich so gar keinen Anspruch an Perfektion. Und das fand ich schon irgendwie ganz schön zu sehen, weil mir das irgendwie gut gefallen hat. Mit welcher Selbstverständlichkeit die ihr Ding gemacht haben von Anfang an.
Ich kenne Jörg schon ein bisschen länger tatsächlich. Also ich wusste natürlich, dass er bei Cargo arbeitet, weil ja Cargo zu der Zeit auch der Rookie-Vertrieb war. Und ich wusste, dass er bei Ultrafair gespielt hat, also gesungen hat und dass er dann diese Band Künstler hatte. Und dann kam irgendwann, ich meine, Jörg hätte mich angerufen, tatsächlich, ob ich nicht die neue Love A machen wollte. Er wird mir gleich einen Link schicken. Und du musst wissen, wir hatten vorher mal eine sensationelle gute Autofahrt, wo wir, glaube ich, Freunde geworden sind auf dieser Autofahrt von Saarbrücken nach Köln nach einem Steak Knife Release Abend. Irgendwie, es war ziemlich heftig und irgendwann rief einer, sagte, der Jörg muss noch bei dir mitfahren. Der kommt aber so, irgendwann kommt er in die Nauwies. Hat schon Schlüssel in der Hand. Wenn er jetzt nicht kommt, fahre ich. Das dauert mir echt zu lange. Ne? Kam um die Ecke. Und dann haben wir, glaube ich, 3 Stunden uns wirklich kaputt gelacht, die ganze Fahrt und geredet und alles und Bier getrunken, obwohl wir beide noch richtig angeschossen waren von der Party. Und ich glaube, da ist so was Besonderes passiert. Und wie hätte ich dann später jemals Nein sagen können zu dieser Platte? Ne?
War die Musik denn zweitrangig? Weil Jörg schreibt in dem Fotobuch, du hättest ihm gesagt, so scheiße kann es ja wohl am Ende nicht klingen.
Ja, das kann man schon so sagen. Ne? Also ich hatte immer so schon ein Faible für seine Sachen, weil ich natürlich so seine schnottrige Art zu singen schon immer mochte und ich fand selbst zu der Zeit schon, dass er eine besondere Art hat zu texten. Das fand ich spannend und so scheiße war es ja dann auch tatsächlich nicht. Ne? Also wenn man jetzt eigentlich mit der neuen Platte vergleicht, ist das ja ein himmelweiter Unterschied natürlich. Also die Band hat sich komplett verändert, der Sound und die Arrangements und auch wie sie sich selbst da einbringen. Also erst alles in Eigenregie, dann war Robert Whiteley so der federführende, die graue Eminenz im Hintergrund und jetzt ist es eigentlich fast in 100% Händen von der Band mit Karl so als Bandproduzent. Ne? Also das ist schon so eine nicht wundersame, aber wunderschöne Wandlung auch der Band und das gutiere ich, finde ich toll. Also es ist eine Weiterentwicklung, auch wenn für viele, also zum Beispiel meine Mama würde sagen, klingt genauso noch wie vor 100 Jahren und klingt auch wie Sex Pistols und Clash. Ne? Für die ist das alles ein Sound, aber für meine Ohren hat es wirklich komplett verändert und weiterentwickelt und schön weiterentwickelt und ich finde es toll.
Also es gibt einen Kern in der Love A-Musik und der ist für mich immer da und immer hörbar und spürbar. Und auch so in dem, wie die Band mir so als Band vorkommt, wenn ich sie sehe. Und das finde ich irgendwie eine total tolle Qualität, ja. Mhm. Also sich zu entwickeln, aber auch bei sich zu bleiben, so.
Ich hätte beinahe gesagt, sich treu zu bleiben. Ne? Das ist so ein doofes Wort, aber es stimmt eigentlich. Sie haben so einen unique Sound, weil Steff natürlich dann auch so eine besondere Art hat, Gitarre zu spielen. Ich bin ja selbst Gitarrist und ich kann lange nicht so Gitarre spielen, wie er das kann. Ne? Ich bin eher so der Power-Chord-Rhythmus-Gitarrist und er spielt ja überhaupt keine Power-Chords, wie man so schön sagt. Ne? So diese Rock-Riffs, so diese harten spielt er ja gar nicht. Ist ja eher so Jazzy, leicht angechessed, was er so macht, so ganz leichte Läufe. Und das ist im Punk ja sehr unüblich. Und ich war mir zu der Zeit auch gar nicht sicher, wie das so ankommen würde da draußen. Ne? Auch wenn mir das
letztlich total egal war.
Gelinde gesagt, ist mir das eigentlich egal. Wenn mir es gefällt, dann kann es den anderen nicht gefallen. mir wurscht, ne? Also ich stehe dann auch zu einer Band, wenn das den anderen nicht gefällt, ist mir völlig egal. Und ich fand es besonders, wie sie das gemacht haben. Und das ist ja immer noch so, dieses Trademark ist ja immer noch da, ne? Also der Gesamtsound ist jetzt vielleicht so ein bisschen, es streckt dann mehr so Karls Handschrift, ne? So ein bisschen hallig und da läuft noch so eine Hallspule irgendwo im Hintergrund und das noch und das noch. Und wir haben sich natürlich auch extrem ausprobiert jetzt mit eigenem Studio, ne? Haben die in Trier, können die natürlich auch nicht so wie in Liverpool, wo dann die Uhr und dann auch gleichzeitig der Geldzähler läuft, ne? Da kann man sich nicht so ausprobieren. Und wie Anne sagt, auf jeden Fall, der Kern ist geblieben. Jörgs Stimme, Jörgs Art zu texten, der Gitarrensound in so einer ganz besonderen Art und Weise. Domis spielt Bass wie immer, aber auch natürlich über die Jahre einfach mit so einem, nochmal so einen eigenen Stil entwickelt. Und Karl natürlich auch. Ja, der spielt ganz anders als früher, finde ich. Ne? Der spielt vielleicht weniger sogar, aber mehr auf den Punkt.
Ja.
Vielleicht haut er mich dafür, wenn er das dann hört, aber ich finde, es passt wunderbar.
Würdest du sagen, Anne, dass dieses Unperfekte, das du angesprochen hast, dass es immer noch ein Trademark der Band ist?
Ich glaube, das ist jetzt schwierig, weil, also die Songs haben schon eine ganz andere, also der Klang ist ganz anders. Es gibt eine ganz andere Qualität und Durchdrungenheit von etwas. Aber es gibt auch sowas, das hat, glaube ich, mit dem Entstehungsprozess zu tun, die Art, wie Love A Songs schreiben, ja. Also das ist, finde ich, eine herrlich unperfekte Art, so sich irgendwie so konzentriert zusammenzusetzen. Und Jörg ist dann immer der Arsch, der am Ende irgendwie noch ganz schnell einen Text drüber schreiben muss, ja. Also das ist wirklich so, ne? Also ohne Koketterie, ne? Also so, ich kenne andere, die schließen sich wochenlang irgendwo ein und haben dann auch echt schlimme Phasen und schlechte Läufe und Krisen und hast du nicht gesehen, ja. Und bei Jörg ist das wirklich so, oh scheiße, da fehlt noch ein Text. Und dann irgendwie, ja, dann purzelt Sprache aus ihm heraus. Genau. Und natürlich darf die Band auch an bestimmten Stellen sagen, oh ey, das Wort geht gar nicht oder nicht dieses Bild oder, ne? Aber also das
wissen wir oder glauben wir das?
Nee, das wissen wir.
Ja, das wissen
wir. Das ist eine Effizienz, die schon echt ihresgleichen sucht. Und da habe ich einen ziemlich großen Respekt vor, um ehrlich zu sein.
Also, ich sage immer, auch wenn die Band, ich glaube, mit Fußball überhaupt nichts zu tun ist, aber Love A / Jörg, wenn man es so aufs Texten bezieht, ist der FC Bayern des Postpunk. Wenn es drauf ankommt, wenn sie unter Druck sind, sind sie am besten.
Ich weiß, dass euch, also von dir, Jürgen, weiß auf jeden Fall, ich glaube aber bei dir, Anne, ist es auch so, die Live-Qualitäten einer Band sind für euch enorm wichtig. Welchen Eindruck habt ihr denn von Love A live auf der Bühne? Ist da auch dieses unperfekte Moment mit dabei oder irgendwas, was ihr besonders macht? Ja,
du kommst, meinst du jetzt nicht ernst, oder? Du hast selbst schon live gesehen. Das ist doch ein Traum. Also ich meine, es gibt doch irgendwie wenig Wahrhaftigeres als diese vier Menschen zusammen auf der Bühne, jetzt wirklich, ich finde, man sieht doch einfach irgendwie, wie verbunden die sind, wie sehr die sich lieben und schätzen und ja, wie viel Spaß und einfach wirklich Liebe da im Raum ist, ja. Also ich finde das ganz, ganz toll, ja. Also und ja, und da gibt's, also ich, und das will ich jetzt gar nicht nur Jörg anhängen. Ich glaube, da hatte jeder schon seine lustigen Pannen und das ist einfach völlig in Ordnung, weil es ist live, ja, also.
Ja. Und du hast natürlich dann Jörg natürlich als Rampensau, als Hans Dampf in allen Gassen dann oder wie man das dann heißt, ne? Er ist natürlich so, da gucken die Leute hin, ne? Er weiß zu entertainen, er hat natürlich immer eine Geschichte zu erzählen und macht Sachen, die andere Sänger, Sängerinnen so nicht machen. Ne? Der schmeißt sich mal so James Brown-mäßig auf die Knie oder irgendwas oder spuckt auch oder rotzt mal auf der Bühne rum. Ne?
So gut. Ich glaube, dass der Jörg einfach sehr uneitel ist und dass der sich selbst nicht so wichtig nimmt. Und das ist was grundsätzlich sehr selten ist an Menschen. Also
an Sängern auch.
Nee, ich finde an Menschen. Also so dieses, sich nicht für den Nabel der Welt zu halten und so und trotzdem irgendwie mit so einer, er tut ja auch immer so, als könnte er Menschen nicht ausstehen. Ich halte das für totalen Quatsch. Also ich finde, Jörg Mechenbier ist einer der größten Menschenliebhaber, die ich kenne, ja. Also, und das ist das, glaube ich, was ihn so ausmacht, wenn er auf der Bühne ist. Ich glaube, dass die Menschen das spüren.
Okay, die erste Platte war dann draußen und dann ging es aber los zur ersten richtigen Live-Tour. Welche Erinnerung habt ihr denn an die erste Love A-Tour, die jetzt wirklich mehrere Termine beinhaltet hat?
Gar keine.
Ich erinnere mich an, aber die muss vor der Platte war die, oder? Mit Stefan Skala?
Das war vor der Platte. Nee, also es war ja auch immer so, dass wir haben ja meistens so verlängerte Wochenenden gespielt oder sowas oder halt auch nur mal 2 Tage, sodass man das gar nicht so als Tour bezeichnen kann. Und von daher ist das halt so ein Zeitraum von einem Jahr oder so.
So eigentlich haben wir aber tatsächlich unsere erste und glaube ich auch eine von 2 längeren Touren, länger in Anführungszeichen gespielt. Also ich meine mich zu erinnern, dass wir da mit Frau Potz zusammen unterwegs waren und das waren schon 9 Tage oder so, die wir dann auch ohne Off-Day im Gegensatz zu ihnen durchgezogen haben, sodass ich schon noch ein paar Erinnerungen habe, würde ich sagen.
Ja gut, ich dachte, das wäre jetzt alles vorher gewesen, von daher.
Nee, also ich glaube, vorher hatten wir so Weekender tatsächlich oder auch mal ein 3-Tages-Ding und ich meine nach eigentlich kam dann, dass wir gedacht haben oder wie auch Jürgen zugesagt haben, wir spielen ganz viel, was wir dann auch gemacht haben, wir haben sehr, sehr viel gespielt. Und ohne die Termine jetzt vorliegen zu haben, meine ich, dass wir zu eigentlich dann 2-mal so eine 8-9-Tages-Tour gespielt haben, die jedes Mal desolat endete.
Echt?
Also, wir können ja das Fotobuch holen und es nachschlagen. Ja,
genau. Stefan holt, glaube ich, gerade das Buch. Guck da. Also ich hätte jetzt gesagt, die einzige längere zusammenhängende Tour, also die man echt so nennen kann, wäre mit Frau Potz gewesen.
Genau, und danach haben wir gesagt, nie wieder.
Ja, genau.
Nein, wir haben das 2-mal gemacht. Einmal so 9 Tage und einmal eine Woche oder so.
Also wenn man hier jetzt guckt, dann würde ich sagen, also von 2.10. bis habt ihr ziemlich viel gespielt im November und im Oktober 2011. Das ist wahrscheinlich die Tour mit Frau Potz schon gewesen, oder? Wobei ich dachte, die wäre 2012.
Oder fragst du die richtigen jetzt?
Naja, ich habe ja schon gehört, es gab ein bisschen Probleme, das zusammenzustellen. Oder nicht Probleme, sondern man erinnert sich einfach auch nicht an sowas. Ist ja klar. Habt ihr das irgendwo aufgeschrieben oder woher habt ihr überhaupt die ganzen Daten, die man in diesem Fotobuch nachlesen kann, wann ihr wo gespielt habt?
Alles frei erfunden.
Ich glaube, das konnte man tatsächlich bis auf das erste Jahr ganz gut nachvollziehen. Irgendwie bei, was gibt's da für die Seiten? Live-Gigs, keine Ahnung. Irgendwie so eine Gigs-Seite, da stand das dann zwar mit Fehlern noch drin, aber Dominik hatte dann noch Erinnerungen, hat das teilweise korrigiert, weil da auch Konzerte drin standen, die wir dann noch irgendwie abgesagt wurden oder sowas. Aber im Prinzip konnten wir das ganz gut nachvollziehen.
Jetzt ist aber so, ihr wart jetzt an dem Punkt, das heißt, ihr hattet die erste 7-Inch raus, dann kam euer Album und ihr seid ja dann quasi beim richtigen Live-Spielen zum ersten Mal mit den Publikumsreaktionen konfrontiert worden. Hat das dann so was geändert, dass ihr dachtet, oh, das könnte ja vielleicht doch funktionieren? Hat sich da irgendwas in der Einstellung zu Love A geändert?
Ich glaube, gut fanden die es erst ab dem 2. Album.
Ja, aber es kamen ja schon vorher Leute zu den Konzerten. Die fand es ja auch nicht ganz scheiße, glaube ich.
Ja, das stimmt. Aber dass so Leute kamen, die plötzlich auch mitgesungen haben und so Sachen, das kam, glaube ich, erst später. Am Anfang war das ja schon so ein bisschen so diese Ochsentour. Man hat gespielt und das hat man, also da gab es auch noch Konzerte, da erinnere ich mich dran, wie in Bad Dürkheim, wenn ich davon sprechen sollte, dass es eine Publikumresonanz.
Alles, was Marco gebucht hat. Ja, ja. Baby Lou-Tour. Modul in Saarbrücken.
Ja.
Stimmt.
Also da war die Resonanz war noch relativ limitiert.
Was würdest du sagen, wann hat es denn ungefähr angefangen, dass du den Eindruck hattest, oder könnt ihr ja vielleicht auch alle einzeln beantworten, wann hat es aus eurer Sicht angefangen, dass ihr den Eindruck hattet, ich glaube, das finden ein paar Leute gut, es lohnt sich, da so ein bisschen dran zu bleiben?
Ich glaube,
naja, das ist...
Das eine hat mit dem anderen ja nicht wirklich was zu tun.
Für uns. Ja, genau.
Und, genau. Aber das ist, irgendwann kommt so ein Punkt, da kommen die Leute halt... Um deine Band zu sehen und nicht die andere Band, vor der du spielst, so. Aber wo der Punkt war, keine Ahnung.
Ja, kann ich auch nicht sagen.
Ich glaube, das war dann eher so ein bisschen später nach der 2. Platte, oder? Also nach der irgendwie kam das dann auch so ein bisschen, dass man dann, wo wir auch so gemerkt haben, oder so erinnere ich das zumindest, ja, dass dann plötzlich irgendwie die Visions mal was geschrieben hat oder in irgendeinem, ja, weiß ich nicht, Fansinn oder auch irgendwie mal so einer Zeitung oder sowas. Waren wir nicht mal in der Bunden oder in der Gala oder so?
In der Gala, aber tatsächlich, die Zeitungen waren von Anfang an dabei, muss man sagen. Also eigentlich meine ich, dass die und dann Top 50 Platten der Visions oder so war in dem jeweiligen Jahr. Da hatte man, glaube ich, schon so gemerkt, es gibt Leute, die finden das gut, die schreiben darüber, aber so das Publikum kam, glaube ich, wirklich erst mit irgendwie, weil Windmühlen ganz gut ankam, hat so meine Erinnerung.
Also ich glaube halt auch, dass es immer damit zu tun hat, wenn man ein zweites Mal in der Stadt spielt zum Beispiel. Mhm. Also wir haben ja schon Spaß gemacht live, also egal wie Special Interest wir waren. Ich glaube, da kamen die Leute dann auch, wenn man nochmal da war, als eigene Band, also nicht als Band, Vorband von oder so. Aber das Mix aus all dem, glaube ich. Ne?
Du spielst da auf eine ganz schöne Sache an. Ich glaube, Karl hat auch so ganz dezent drauf angespielt. Ihr wart ziemlich oft Vorband von Turbostadt. Ich glaube, ich bilde mir ein, die ersten 3 oder 4 Mal habe ich euch als Vorband von Turbostadt gesehen. Und zum Thema Live weiß ich, dass es auch einen Laden gibt, der euch relativ viel bedeutet. Und zwar ist das Bla in Bonn. Und dementsprechend habe ich natürlich auch mit Valeska ein Interview geführt über euch.
Ja, es ist auch eine kleine Liebesgeschichte, glaube ich. Also es ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre alt. Und ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, als du gefragt hast, ob ich was zu Love A sagen möchte. Und die schönste Geschichte ist eigentlich die, dass ich im Rheinkulturbüro saß, in der Produktion und Post bekam, immer an mich adressiert, weil das war offensichtlich die einfachste Möglichkeit, mir Sachen zu schicken, ohne genau zu wissen, wo ich wohne. Und im Rheinkulturbüro ist es halt angekommen und da hießen sie noch Love Academy und wollten unbedingt im Blas spielen und haben mir dann einfach so kleine Geschenkchen geschickt, so Bücher von dem Verlag und CDs. Und Jörg ist sowieso so ein kleiner Schenker. Also eigentlich hat er immer, wenn wir uns sehen, irgendwas dabei. Eine 7-Inch, wo mein Name draufsteht, weil irgendein verrückter slowenischer Liedermacher einen Song namens Valeska geschrieben hat. Und das findet er dann und muss an jemanden denken, in dem Fall an mich, und bringt mir das mit. Das ist irgendwie ganz süß. Und so hat das angefangen. Ich habe nämlich die Bandanfragen tatsächlich eine ganze Weile ignoriert. Nicht, weil ich sie nicht mochte, sondern weil ich sie erstens nicht kannte und zweitens super viel eintrudelt und ich einfach eine Weile brauche, um alles irgendwie anzuhören und nachzuhaken und zu schauen, wann es passt. Und die waren aber so herzlich penetrant, dass ich sie einfach als Vorband für Turbostadt damals dazu geholt habe, nach unter diesem starken Namen Love Academy, was sie ja in einem Rechtsstreit dann irgendwie verloren haben. Und dann war das eine ganze Weile tatsächlich dann irgendwie immer die Vorband von Turbostadt, was dann auch, glaube ich, für alle erstmal in Ordnung war. Als wir dann das erste Mal Love A alleine im Bla gemacht haben und das dann ausverkauft war, auch direkt und ja auch jetzt immer wieder direkt ausverkauft sein würde, dann war das so der nächste Step. Und wenn man das dann so gemeinsam begleitet, das ist dann schon irgendwie auch eine besondere und schöne gemeinsame Geschichte auf jeden Fall.
Was braucht denn eine Band, um ins Bla zu passen oder um im Bla spielen zu dürfen?
Boah, ich glaube, fast am wichtigsten ist tatsächlich, dass das menschlich passt. Also Sympathie muss auf jeden Fall bei mir da sein. Ich weiß nicht, ob das der cleverste Booking-Grund ist, aber wir sind so familiär in der Crew und der Laden ist so klein und wir verbringen so viel intensive Zeit auch in ein paar Stunden dann nur zusammen, dass ich schon auch möchte, dass sich alle einigermaßen mögen, respektieren und gern haben. Und ich möchte vor allen Dingen auch immer oder wünsche mir, dass den Bands so ein kleines bisschen der Zauber des Ladens auch bewusst wird. Ich weiß, es ist ein kleiner Laden. Es ist vielleicht, wenn man das erste Mal reinkommt, nichts Besonderes. Aber es gibt ihn halt schon seit 1983. Es gibt immer wieder Bands, die gerne wiederkommen, obwohl sie eigentlich viel, viel größere Bühnen spielen könnten. Ich glaube tatsächlich, dass so Herz und Einstellung und Sympathie ganz, ganz wichtig ist. Wenn man dann auch noch so fantastische Musik macht, ist das natürlich von großem Vorteil.
Du hast eben das schöne Wort Zauber benutzt. Mhm. Love A haben schon ein paar Mal bei euch gespielt und du hast jetzt eben auch angedeutet, dass es immer wieder ausverkauft sein würde. Was denkst du, was ist das Besondere, wenn die 4 auf die Bühne gehen? Was passiert aus deiner Sicht, was kommt bei dir emotional an?
Also ich persönlich, ich kenne sie halt auch schon. Ne? Wir sind damals mit, also ein bisschen anders, weil wir sind damals zusammen auf Tour gewesen. Da waren Frau Potts und Love A gemeinsam unterwegs und ich war mit Frau Potts dabei und habe dann natürlich auch Love A sehr nah begleitet. Und das ist dann schon auch nochmal was anderes, weil man 14 Tage in einem Auto sitzt, in einem Raum schläft. Da war halt auch alles dabei von total fantastischer Umsorgung und Etagenstockbetten in einem riesigen Zimmer. Und ich merke, wie schön die vier miteinander umgehen. Also man merkt, wie lange die schon beieinander sind und auch bleiben. Also ich denke, bei einer Band ist es ähnlich wie in einer Beziehung oder in einer Familie. Man verändert sich, man wächst zusammen, man streitet sich und kommt irgendwie trotzdem immer wieder zusammen. Und das spüre ich auf jeden Fall ganz doll, dass die vier schon so lange beieinander sind und lieb und respektvoll miteinander umgehen, trotz aller eventuellen Schwierigkeiten, die dann auch mal dabei sind. Weil 14 Tage sind halt auch nicht nur schön, ne? Oder länger. Also Tour ist halt auch anstrengend oder alle möglichen Bandveranstaltungen im Studio sein und so weiter. Man ist ja sehr nah beieinander. Das ist so mein Ding, dass ich halt spüre, dass sie schon so lange beieinander sind, sich füreinander irgendwie entschieden haben. Und das merke ich.
Ist natürlich ein Konzert häufig mit Eskalation verbunden. Mhm. Du hast jetzt die Chance. Sind sie dir noch irgendwas schuldig? Haben sie irgendwas im Blatt zusammengekloppt?
Nein, ich weiß immer, worauf ich mich einlasse, wenn sie kommen. Also trinkfest sind sie alle, ne? Der eine mehr als der andere. Und ich glaube, wir wissen auch, wer mehr gemeint ist und wer nicht. Nein, sie sind mir nicht schuldig. Sie dürfen aber auch tatsächlich bei mir machen, was sie möchten. Also das ist, ich würde ungefragt meinen Schlüssel in die Hand drücken und sagen, hier, mein Zuhause, euer Zuhause. Das ist tatsächlich so, ja.
Wie sieht's denn aus aktuell, wenn ihr auch größere Locations spielen könnt als das Bla? Worauf legt ihr Wert, wenn ihr jetzt ein Konzert bucht und spielt? Was muss für euch passen, dass es euch Spaß macht?
Ja, entweder richtig viel Asche oder Schnaps.
Wir müssen Zeit haben. Das ist, glaube ich, im Moment das Schwierigste. Termine müssen passen, dann spielen wir eigentlich alles.
Weil es ist auch eine Frage, die man differenzierter sehen muss. Also wir spielen natürlich am liebsten so Läden wie das Bla, sag ich mal. Also, aber es macht natürlich auch Sinn oder auch Spaß, auch mal ein großes Festival spielen zu dürfen oder sowas. Aber das ist ja nicht, also wird ja an uns herangetragen und ist ja oft so, wie es passt, wie Dominik sagt, mit den Terminen oder mit einem Routing hat das dann ja oft auch zu tun, wenn man durch die Gegend fährt. Also ich glaube, in Zürich im Dynamo haben wir alle gern gespielt, aber da wird es uns nicht mehr so oft hin verschlagen, weil das schwieriger zu erreichen ist oder so.
Ja.
Ja, und ich glaube, es ist ja doch so, dass wir mittlerweile ja auch die ein oder andere Location in Deutschland kennen und gespielt haben und dann ja auch schon wissen, wenn Anfragen kommen, ne, wenn jetzt, natürlich haben wir dann auch so unsere Favorites. Und ich sag mal so, wenn jetzt irgendwie die Oettinger Villa in Darmstadt anfragt und wir hätten da irgendwie alternativ noch eine Option auf irgendeinem, weiß ich nicht, dem 100.000. Dorffestival zu spielen, dann, auch wenn da vielleicht mehr Leute kämen, glaube ich, würden wir dann auch so entscheiden, dass wir wissen, okay, dass wir spielen lieber in einem geilen Club, wo wir die Leute auch gut kennen, wo wir wissen, dass da wird es einfach Spaß machen.
Genau, wird ein guter Abend. So, das ist oft, glaube ich, wirklich so.
Ja, und das ist auch so, dass es mittlerweile ein paar Läden gibt, wo wir einfach sagen, ey, lass uns doch mal nochmal da spielen, lass uns mal, keine Ahnung, zum Beispiel bei Leska fragen, ob wir nochmal vorbeikommen dürfen oder halt in der Oettinger Villa und so weiter. Das geht dann oft auch von uns aus. Und andersrum läuft das halt viel über Dominik, über das Booking. Und da sagen wir dann, ja, Termin passt, warum nicht? Nur natürlich sind da auch Läden dabei, wo man öfter gespielt hat schon, wo man sich dann auch immer wieder drauf freut. Aber ja, es gibt natürlich so ein paar Spezialläden, wo wir besonders gerne spielen.
Habt ihr denn schon mal Anfragen, Angebote, Sponsoring oder irgendwas gehabt, was ihr ausgeschlagen habt? Eben aus solchen Gründen, weil ihr gesagt habt, wir nehmen lieber das Kleine, wo es vielleicht ein bisschen herzlicher ist und wo vielleicht nur 20 Leute stehen, die aber verstehen, was wir da singen und was wir machen. Gab es diese Momente in den letzten 12 Jahren?
Wir haben schon so ein paar Präferenzen, die wir natürlich auch unserem Booking mitgeteilt haben. Also beispielsweise keine Festivals mit Riesenrad. Klingt komisch. Aber meint dann eben, dass wir auch schon mal irgendwie größere Festivals gespielt haben. Dann spielst du irgendwie um 12 Uhr auf der Hauptbühne des Highfields oder so, was auch bestimmt ein super nettes Festival ist und dass ich auch ein paar sehr witzige Erinnerungen habe. Aber wir sind keine Festivalband, kann man sagen. Also so dieses, was dann zum Teil auf Publikumseiten funktioniert, funktioniert für uns nicht und umgekehrt. Also dieses Animationsding und so, was man häufiger auf Festivals sieht, das können wir nicht, das wollen wir auch nicht. Und ich glaube, wir sind eher eine Clubband und dann freut man sich, wenn es Festivals gibt und man die findet, die man irgendwie dann doch, die dann doch für einen taugen, sowas wie das Orange Blossom Special oder das Haldern Pop oder so. Und wir haben bestimmt dann schon das ein oder andere größere Festival ausgelassen, dafür dann lieber in der Oettinger Villa gespielt oder so.
Ja, kann man so sagen.
Du hast es jetzt auf Shows bezogen. Wie sieht's grundsätzlich mit irgendwelchen ethischen Grundsätzen aus, wenn jetzt ein großer Kräuterlikör-Anbieter kommen würde und würde sagen, wir sponsern euch so einen kleinen Bus oder sowas?
Oh, beim Bus müsste man schon mal überlegen.
Ich wollte gerade sagen, das ist eine blöde Frage. Also einen Bus würden wir nehmen.
So. Nee, aber so kleinere Sachen haben wir schon mal. Jörg kam irgendwann mal mit Fritz Kohler an, da haben wir gesagt, so, nee, lass mal. Aber weiß nicht.
Das war aber auch anderer Kontext. Also sich für eine Marke hergeben, das war dann ziemlich schnell klar, dass man das halt nicht macht. Ich weiß noch die Sache, es gab ja auch mal dieses Gespräch wegen, also gerade im Bla, die haben damals von Red Bull auf Relentless gewechselt.
Ah, Monster war das, oder? Oder nee,
Relentless. Wir haben mal ein Relentless Showcase gespielt.
Genau, aber das war dann auch wieder dadurch, also wie gesagt, muss man immer differenziert sehen. Ich finde das halt so, dieses grundsätzliche, nee, wir machen nichts für eine Firma oder wo ein Markenname draufsteht, kannst du so auch nicht sagen, weil das, wie gesagt, die haben von Red Bull auf Relentless gewechselt und da hat Valeska damals Betrag X bekommen für eine Party und hat Freigetränke bekommen und hat dann einfach Findus und uns eingeladen und hat uns die Kohle quasi komplett in die Hand gedrückt, weil die jetzt diesen Anbieter gewechselt hat, quasi innerhalb der Kneipe, was ja völlig normal und in Ordnung ist. Mhm. Da gibt's ja nichts dran zu deuteln, ob das politisch in Ordnung ist. Und hat auch die Kohle dann auch komplett in die Benz und in den Abend gesteckt. Und dann ist das ja auch nochmal eine ganz andere Geschichte, als wenn wir jetzt mit Marlboro-Mützen durch die Gegend rennen würden oder so.
Fackelmann-Mütze würde dir jetzt gut stehen mit deiner neuen
genau. Frisur. Der Weber Kugelgrill.
Genau. Was natürlich auch zum Live-Geschäft gehört und ich kann mir gut vorstellen, dass ihr jetzt sehr sparsam antwortet, aber was natürlich auch zum Live-Geschäft für eine Band gehört, sind Eskalationen, Abstürze, Backstage-Stories.
Wieso sollten wir denn da sparen? Das ist das Einzige, wovon wir genug haben.
Genug haben ja, aber erzählen ist das eine. Wollt ihr freiwillig irgendwas rausrücken oder soll ich einfach nur die Story abspielen, die der Jan Windmeier von Turbostadt mir erzählt hat?
Ja, beides. Die würden wir gerne hören und wir erzählen dann den Rest.
Ich bin mir sicher, es gibt 1000. Gibt es irgendeine Backstage-Story, irgendeine Sache, wo du dir dachtest, boah, das war jetzt schon krass Punkrock oder krass ausfallend oder radikal oder witzig?
Nehmen wir eine, also die sind ja alle gut ausgegangen, aber die speziell ist sehr gut ausgegangen und ich fand's wild. Wir haben in Wiesbaden das Angst macht keinen Lärm Festival gespielt und die Band stand auf der Bühne. Aber Jörg war nicht da. Und Jörg war auch nicht irgendwie noch im Backstage, sondern keiner wusste, wo Jörg ist. Das Konzert sollte halt losgehen. Und die standen halt ganz tapfer, bestimmt 10 Minuten auf der Bühne und haben Akkorde gespielt und haben ins Publikum geguckt und haben gehofft, dass der Sänger auftaucht, der dann zum Glück auch kam. Ich stand am Bühnenrand und war auch ganz froh, dass Jörg dann da ist. Eigentlich waren alle froh, dass Jörg halt da ist und haben sich den Schweiß von der Stirn gewischt. Dann hat Jörg mich angeguckt und hat zu mir gesagt, oh ja, Mensch, ich habe mich einfach verlaufen auf dem Weg zum Club und das tut mir voll leid. Kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du mir 2 Bier bringen? Und dann bin ich schnell in den Backstage gerannt, habe 2 Bier geholt, habe die Jörg mitgegeben und er hat es geschafft, in dem ersten Song fast beide Biere auszutrinken. Und ich stand da und dachte, wow, das gibt bestimmt Redebedarf in der Band nach diesem Konzert, aber ich fand die anderen auch sehr tapfer, dass sie sich dahingestellt haben und einfach eine Viertelstunde, 10 Minuten nicht wussten, ob der Sänger jetzt kommt oder nicht. Hatte so einen kleinen Rockstar-Moment, ja. Aber das Konzert war fantastisch.
Ihr müsst gar nicht drauf eingehen. Sagen wir mal so, das Witzigste für aus meiner Sicht an der Geschichte ist, dass ich anwesend war und es gar nicht mitgekriegt habe, weil ich selber vollgesoffen an so einer Wurstbude anstand und mir einen Burger geholt habe. Also ich habe die tapfere Aktion gar nicht mitgekriegt. Aber gibt's oft Redebedarf? Das muss ja jetzt nicht von Jörg ausgehen. Ich denke, jeder von euch kann ist gut am Glas. Gibt oft Redebedarf? Redet ihr oft über Dinge, die euch missfallen oder... Wie geht ihr damit um, wenn es mal zu Streitigkeiten oder Unstimmigkeiten kommt?
Also ich weiß nicht, ob die untereinander reden, nachdem ich irgendwas gemacht habe.
Tun wir.
Aber soweit ich weiß, also klar, sich dann natürlich auch lustig machen über den Sünder in dem Fall. Also tun wir. Gerade Dominik ist da, glaube ich, auf Platz 2 mindestens oder teilt mit mir Platz 1. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal, also außer dass Karl mich mal umbringen und ich ihn ertränken wollte in Düsseldorf, kann ich mich nicht erinnern, dass wir mal, da gab es auch echt viel Schnaps, dass wir mal richtig Streit hatten. Also Stefan hat mal abgelehnt, seinen Lebenserwerb auf die Band zu verlagern, weil er gesagt hat, er macht das doch nicht davon abhängig, ob Dominik oder ich morgens wach sind oder auffindbar sind. So. Nee, aber ich glaube, also ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal wirklich hart gestritten haben, oder? Also so kollektiv.
Nee, wir sind relativ harmonisch, würde man sagen. Ich glaube, man macht sich halt lustig, wenn einer mal übers Ziel hinausgeschossen ist, dann werden halt Witze hingemacht über wie betrunken derjenige wieder war. Genau. Aber grundsätzlich ist es ja auch halb so wild. Also ich glaube, man denkt dann immer, man hätte da einen geilen Exzess hingelegt und im Endeffekt kennen das andere Leute deutlich besser als man selber.
Ich denke, wir sind auch alle nicht wirklich nachtragend, glaube ich, auf diese Aktion, die Jan da beschrieben hat. Also in dem Moment waren wir, glaube ich, schon alle drei richtig sauer und haben wirklich auch Jörg verflucht und wirklich waren am Schimpfen da, standen halt irgendwie vor der Bühne und also dieser Vollidiot, ne? Ne? Und dann aber ist man dann auch erleichtert, dass er wieder auftaucht und dann gibt's danach auch irgendwie keine Krisensitzung, sondern dann ist es halt eher so, dass man da mit den Jahren auch leidensfähig geworden ist und da, auch da ist man ja auch reingewachsen und kennt so die Schwächen des anderen und weiß das halt einfach auszuhalten und das, ja.
Es war ja auch nicht das erste Mal, dass wir in so einer Situation waren.
Ach.
Wir sind das auch gewohnt.
Echt?
Ja, das stimmt. Aber das Ding war halt, das war ja gar kein so brutaler Rockstar-Moment, weil ich mich ja tatsächlich einfach auf dem Weg vom Hotel verlaufen hatte, wo ich noch eine halbe Stunde ein Disco-Schläfchen gemacht habe.
Ah, ja.
Also da hatten ja solche Unwägbarkeiten hatten ja auch schon mit mehr Rock'n'Roll zu tun. Also dass da
das war also kacken musstest, oder wie?
Zum Beispiel, aber es war ja eher harmlos.
Ich lasse die Ausrede jetzt mal so stehen. Auch wenn ich das Festivalgelände kenne und weiß, dass du vorher schon einen Auftritt hattest und so weiter. Wir haben da, glaube ich, auch Maulgruppe zusammen gesehen. Da warst du auch noch mal. Da standst ja, du ja. Doch.
Deswegen war ich dann noch mal eine halbe Stunde ins Hotel, aber habe den Rückweg nicht gefunden.
Genau, also was auch noch eine ganz, ganz schöne Überleitung ist, auch jetzt ausgehend von diesem Festival, da habt nämlich ihr, Dominik und Karl, zusammen mit eurer zweiten Band, ich glaube, das kann man so sagen, Projekt wäre untertrieben, The Dead Sound gespielt. Es gibt darüber hinaus noch oder gab Matches, Karl, bei denen du gespielt hast. Jörg, du
ja, hast Dominik auch.
Dominik hast auch bei Matches gespielt, genau. Es gab...
spielt immer noch.
Ja, die gibt's auch noch, die Band. Wir sind nur relativ faul, wie jedwedes unserer Projekte.
Es gibt Cheng Cheng und Lala und es gibt Trixie. Ich glaube, du, Stefan, bist der Einzige, der komplett musikalisch ausgelastet ist mit Love A, oder?
Stefan hatte mal eine Band mit mir, aber die war ihm zu gefühlsduselig.
das ist aber schon auch wieder ein Jahrzehnt her. Ja. Nee, ich habe sonst derzeit, glaube ich, nichts nebenbei gemacht. Glaube ich, ich muss überlegen, aber nee, nicht so wirklich. Insgeheim schraube ich seit 10 Jahren im Hintergrund in meinem Soloalbum.
Ah ja. Hardcore wieder, ne? Alles, was du angestaut hast in den letzten 12 Jahren, das ist die aggressivste Platte, die du je gemacht hast.
Die Wut über unsere Exzesse.
Ja, genau. Grindcore.
Ja, das ist eine Doom-Platte oder so. Mal sehen.
Aber welche Einflüsse, würdet ihr sagen, hat es irgendwelche Einflüsse auf Love A, dass ihr immer mal wieder ausschert und auch einfach was anderes macht? Also bringt euch das ein Stück weiter, wenn ihr dann wieder zurückkommt zu Love A, dass ihr sagt, das kann man irgendwie einbringen, das ist hilfreich für die Band.
Null.
Ja, aber vielleicht höchstens, dass wir uns nicht mehr so hart auf den Sack gehen. Also in Bezug auf, was wir machen wollen. So, ich glaube, ich nerv die anderen nicht mehr so, dass ich das alles noch düsterer werden muss oder so. Und Jörg will auch nicht mehr oder hat auch nicht mehr das Bedürfnis, so rumzuträllern, weil er das in den anderen Bands auslebt quasi. Und das ist vielleicht so ein Punkt.
Das stimmt, dass man noch mehr sich auf die Love A-Sachen quasi besinnt und die laufen lässt oder so sein lässt, wie sie sind. Das stimmt tatsächlich, das ist ein guter Punkt. Aber generell nicht, würde ich sagen, weil für mich ist das so ein, weiß ich nicht, ist schon ein absoluter Fixpunkt. Also
Love A.
Ich muss das relativieren, was Karl sagt, weil ich hatte das nicht erst durch Schrägstrich Lala und Trixie, sondern das hat man mir ja innerhalb von Love A abgewöhnt, was nicht sein sollte, sage ich jetzt mal. Oder dass man sich darauf festgelegt hat, welche Gangart das sein soll. Ich finde, so richtig Einfluss hat das nicht. Also das ist schon ein geschlossenes, absolut geschlossenes Konstrukt, wo bei mir jetzt nichts von außen da reinspielt, dann egal, was ich jetzt machen würde.
Ich habe ein Interview geführt mit Lasse von Schräng, Schräng und Lala, der sich auch sehr lange und ausführlich zu Love A geäußert hat.
Der redet auch immer so langsam.
Da hören wir doch mal rein. Witzigerweise kennen wir beide uns sogar über Love A. Und zwar haben wir beide zum ersten Mal telefoniert, weil mich jemand angemahnt hat, weil ich ein Foto von Love A verwendet habe.
Ach, stimmt. Ja, ja. Oh, auch schon wieder lang her.
Ja, da haben wir beide zusammen telefoniert und ich kann mich erinnern, dass du gesagt hast, Leute, die was über Love A schreiben, sind auf jeden Fall okay, ich kläre das. Das weiß ich noch. Kannst du dich erinnern?
Ja. Ja, aber so ist es ja auch. Ne?
Kannst du dich denn noch erinnern an die erste Begegnung mit Love A?
Tatsächlich nicht. Das war auch keine so schöne Zeit. Da war ich im Zweifel immer sehr betrunken, wenn wir unterwegs waren. Und das ist ja auch, also Trixie, Love A und wir foppen uns ja immer so ein bisschen. Und das ist ja auch eine gewachsene Hassliebe so, Betonung auf Hass. Ne? Aber der Ursprung ist tatsächlich so, dass ich es nicht so geil fand, dass Jörg eine neue Band hatte damals. Ne? Also der kam ja um die Ecke und sagte so, ich bin nach Trier gezogen, ich habe eine neue Band. Und ich denke mir so, wieso das denn? Wir wollen doch hier gerade mit Schräng, Schräng und Lala super an den Start gehen. Ne? Und du hast aber sofort gemerkt, wie Feuer und Flamme Jörg war, weil er halt da, wo er seinen Lebensmittelpunkt hatte damals halt, ne, er coole Jungs getroffen hat, mit denen er halt sofort auch Bock hatte, Musik zu machen. So, und das habe ich sofort auch gemerkt, wie unglaublich gut er das fand. Ne? Und das fand ich natürlich unglaublich scheiße, weil ich gemerkt habe, so jetzt muss ich, ja, guck mal, du, ne, du hast Jobs, du hast Familie, du musst Termine sortieren und dann kommt der und jetzt musst du die Termine aber mit noch einer anderen Band sortieren. Ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern, wann ich die Band das erste Mal live gesehen habe. Ich weiß nur, dass sie damals noch einen Keyboarder hatten. Der war ja, also den Namen, da kann ich mich tatsächlich auch nicht mehr dran erinnern, wie der Kollege hieß. Ich glaube, der hatte irgendwie Brille und schwarze Haare auf dem Foto, aber mehr weiß ich tatsächlich auch nicht mehr. Aber
Mario bilde ich mir ein. Ich bilde mir ein, er heißt Mario, aber das wollen
wir. Ist er auf dem ersten Album drauf oder ist er nur auf dieser ersten 7-Inch drauf? Aber lustig, dass du dir die Platten alle hier hingelegt hast, weil ich habe meine auch alle hier rausgepackt. Nee, aber da habe ich sie zum ersten Mal irgendwann so wahrscheinlich dann auch in Trier mal gesehen und ja, mich hat das auch nicht umgehauen, ne? Also Love A liebe ich, weil ich die die Charaktere dieser Band so gerne mag, obwohl ich die jetzt natürlich auch seit 2,5 Jahren nicht gesehen habe. Ich kriege so von Jörg immer mal einen Screenshot, wo die irgendwelche Sachen erlebt haben, zugeschustert oder ich weiß wann, wer wo, wie im Urlaub oder Kinder oder hast du nicht gesehen bekommen hat. Aber de facto habe ich die jetzt super lang nicht gesehen und ich war auch super ärgerlich und traurig, als die jetzt die letzten Termine wieder abgesagt haben, weil ich halt Merchandise machen wollte in Wiesbaden und Köln war das, glaube ich. Ne? Da wollte ich halt auch so ein bisschen mitfahren. Meine Frau ist nicht da. Ne? Also da hätte ich auch jetzt so super, da hätte ich auch super Bock gehabt. Das wäre einfach ein schönes Wochenende geworden. Auch nochmal, um so ein bisschen nochmal, ja, wenn ich jetzt sage, Nähe zur Band aufzubauen, klingt das natürlich super doof, ne? Aber halt einfach nochmal mit denen abzuhängen. Ne? Denn ich habe die seit 2,5 Jahren nicht mehr gesehen. Ne? So, und das ist natürlich doof. Ne?
Hast du dann schnell gemerkt, nachdem du sie zum ersten Mal live erlebt hast oder zum ersten Mal die komplette Platte gehört hast, dass das was komplett anderes ist als das, was du mit Jörg zusammen machst und dass da quasi keine Gefahr besteht?
Ja, Gefahr habe ich eh nie gesehen, weil ich zum einen weiß, dass Schrenkschwing Lala Jörgs große Liebe ist und der da niemals mit aufhören wird. Ich habe aber gemerkt, dass diese Art der Musik dem Jörg gut steht. Ne? Ich weiß nicht, ob du das Ultrafair-Album kennst. Mhm. Ich fand das erste Love A-Album ist so eine Weiterentwicklung, obwohl das komplett andere Menschen ja sind. Aber für mich ist das so eine Stringenz. Ne? Da entwickelt sich der Jörg ein bisschen weiter, textlich weiter. Die Musik entwickelt sich ein bisschen weiter. Aber für mich war das einfach schön zu hören, dass diese Indie-Rock-Punk-Nummer immer noch in Jörg schlummert. Denn das macht er gut. Ne? Also das machen die ja alle gut, aber gerade die Texte funktionieren da gut. So, ne? Und deswegen habe ich mich eigentlich insgeheim auch gefreut, auch wenn ich abgefuckt war.
Wenn man euch beide erlebt, dich und Jörg, dann sieht man da sehr, sehr viel Ähnlichkeiten. Auch wenn ihr immer so spielt mit diesem Anwalt und Esel, dann habt ihr doch sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Ich finde, auf den ersten Blick sind die Love A-Jungs alle relativ unterschiedlich. Was denkst du, was verbindet die?
Das ist eine total gute Frage, die ich dir tatsächlich wahrscheinlich nicht beantworten kann, ohne dass die sich kaputt lachen darüber, weil ich völlig daneben liege. Ich bin groß geworden mit der Idee, Musik zu machen mit Freunden. Und ich glaube, dass die jetzige Konstellation, ne, vielleicht ist das auch der Grund, warum der Keyboarder relativ schnell weg war, ne? Keine Ahnung. Ich glaube, dass einfach diese vier Menschen auf dieser Bühne eine ganz tiefe Zuneigung zueinander haben. Die sind ja jetzt auch über ganz Deutschland verteilt und sehen sich jetzt nicht jede Woche. Und ich glaube auch nicht, dass sie jede Woche telefonieren und sich austauschen. Und das ist, was man heute beste Freunde nennt. Ne? Aber ich glaube, am Ende sind das beste Freunde. So, da passt nichts dazwischen. Wenn die vier unterwegs sind, dann sind die vier unterwegs und geprägt von einer ganz, ganz intensiven Zuneigung zueinander. Und da haben sich vier Leute gefunden, die, glaube ich, auch ein musikalisches Bild haben, was die alle vier gleichermaßen gut finden. Das ist ja, wo ganz viele Bands dann am zweiten Album auch merken, so, oh, boah, weiß ich nicht, wo es dann schwierig wird. Entweder entwickelst du dich weiter oder du machst dieselbe Scheiße dein ganzes Leben auch. Also da hätten die zum Beispiel ja keinen Bock drauf. Ne? Die müssen sich ein Stück weiterentwickeln mit jedem Album. Das tun sie ja auch nicht. Man hört dir das Debüt an und hört dir die beiden neuen Singles an. So, das kannst du nicht mehr vergleichen. Und wenn du das konsequent dir so anhörst, so, da arbeiten vier Menschen, die sich sehr gerne mögen, an etwas, worauf die sehr viel Bock haben. So, und das ist, glaube ich, so auch ein bisschen das Geheimnis. Ne? Aber das ist ja bei vielen dieser Bands so, ne? Also Turbostart, Pesco, Captain Planet, die sind ja alle davon geprägt, dass die Bock aufeinander haben. Auch, ne?
Jetzt haben wir vorhin schon drüber gesprochen, dass es aus eurer Sicht keinen so bestimmten Punkt gab. Ihr wärt sowieso spielen gegangen, für euch war wichtig, Hauptsache ihr findet es gut. Ich finde aber doch, dass es einen Punkt gab. Und zwar war das der Song Windmühlen. Das war so der erste Song, wo ich das Gefühl hatte auf dem Konzert, da ändert sich was in den Resonanzen. Welche Beziehung habt ihr zu dem Song Windmühlen? Ist es für euch ein besonderer Song oder war das ein Wagnis? Habt ihr das damals, weil es war ja schon erstmal ein anderer Sound?
Das kann man eigentlich auch sagen, dass wir das war doch ein Song, den wir noch im Studio quasi geschrieben haben, weil wir noch einen Song brauchten. Ne? Also wir hatten, das war
Bevor wir auf die Bühne sind, unten im Ex-Haus, hat Karl mir den Refrain quasi geflüstert.
Also, ja, aber du hast da gespielt, oder? Mit Schreng Schreng Lala oder was, ne?
Ja, genau.
Genau, vor dem Konzert. Ja, und wir waren im Studio und wir hatten irgendwie gedacht, wir brauchen noch irgendwie einen Song, lass uns noch irgendwas was überlegen. Und dann, ja, haben wir den so, ja, schnell, ne, waren die, der war wie bei uns meistens, wenn irgendwas funktioniert, dann ging das relativ schnell, hat man den fertig und dann haben wir den instrumental aufgenommen. Und ich weiß noch, dass das der letzte Song, glaube ich, war, wenn ich richtig liege, wo Jörg dann Gesang aufgenommen hat, wo auch irgendwie Robert dann bald abreisen musste zum Flieger, so mehr oder weniger, so am Sprung war, schon gesagt hat, ja, dann muss ich weg. Und Jörg saß noch irgendwie im Ex-Haus damals, irgendwie hinten auf der Bank im Flur und war dann noch irgendwie Text am Schreiben und wir wussten halt gar nicht, was dabei rumkommt. Und als er dann eingesungen hat, glaube ich, war das auch so, dass wir erst so dachten, ja, weiß nicht, ne, so ein bisschen, wäre schon so ein bisschen gefühlsduselig oder so im Refrain.
Nee, der Refrain war ja von Karl. Also das heißt, der Refrain hat mich ja keinen. Der Refrain hat dann Karl gesagt, sing das doch einfach.
Nee, Karl hat, glaube ich, nur gesagt, wenn ich mich recht entsinne. Ich bin seltsamerweise das Gedächtnis dieser Kapelle.
Ja, seltsamerweise.
War, ich verstehe es auch nicht. War es so, dass Karl einfach nur gesagt hat, sing doch mal nur die Hälfte, sing doch mal nur dieses, du hast keine Ahnung, wie mein Herz schlägt, dafür doppelt so lang, weil du hast einfach super viele Wörter in einen Takt gepackt und dann hat Karl quasi den Hit geschaffen, indem er dich dazu genötigt hat, nur die Hälfte der Wörter in der Hälfte der Zeit zu singen.
Oder alles andere weggestrichen hat.
Seid ihr sicher, dass ich das war? Ich kann mich
ja, das warst du. Ja, auf jeden Fall hast du da Einfluss genommen. Aber ich weiß, also ich, um doch mal auf die Frage eigentlich zurückzukommen, ich habe nicht das Gefühl, dass das was Besonderes war. Ich habe den auch nicht als großen Ausreißer erlebt, aber womit du recht hast, ist, dass das dann der Song war, auch ich glaube auch nicht wegen dem Video, sondern das war einfach der erste Song, der, weiß ich nicht, sag ich mal, so als kleiner Hit funktioniert hat, den viele Leute gut fanden oder der vielleicht auch dann viel gespielt wurde irgendwo oder wo Leute wahrscheinlich gesagt haben, hör dir das mal an oder so. Aber so besonders fand ich den gar nicht. Da fand ich 100.000 Stühle leer. Vom Gefühl her war das schon eher was, wo wir dachten, oh, das ist jetzt aber, dürfen wir das denn oder kann man das machen? So, aber das tatsächlich ist Windmühlen, glaube ich, so der Song, der dann auch ja am meisten gehört wurde oder dass der dann auf irgendwelchen Demos läuft jetzt und so, das wird einem ja dann immer mal so zugetragen. Aber ich habe den nie als was Besonderes oder als besonderen Ausreißer wahrgenommen, ehrlich gesagt.
Mhm. Interessant, weil wie gesagt, für mich war das so eine ganz bestimmte Situation. Ich habe witzigerweise, ohne jetzt mir selbst auf die Schulter klopfen zu wollen, aber das erste komplette Video von Windmühlen, das gibt's auch immer noch auf YouTube, damals in Frankfurt in der Butch Cup gefilmt und sah da von hinten den Jan von Turbostart, hier in der Mitte, wir auf der Seite des Publikums und da war ein Typ, so ein bisschen breiter Typ, und der hat die Augen zugemacht und hat es komplett gefühlt. Und in dem Moment dachte ich, boah, das ist irgendwie geil. Wir sind jetzt alle eingeschlossen, hinter der Bühne, auf der Bühne, vor der Bühne. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, alle empfinden jetzt irgendwas zu dem Song. Das war so für mich der Wendepunkt.
Kann auch daran gelegen haben, dass Karl das doppelt so schnell gespielt hat, wie er sollte.
Ich habe mit dem Jan von Turbostart auch ein Interview über euch geführt, wie er euch wahrgenommen hat, wann er mit euch zum ersten Mal in Berührung gekommen ist. Was ist deine erste Erinnerung an Love A?
Ein Besuch bei Marten.
Das war die norddeutsche Antwort, Besuch bei Marten und was ist da passiert?
Ja, das war wirklich die norddeutsche Antwort. Marten, wir haben ja zusammen in Flensburg gewohnt, irgendwann mal vor Jahren, schon sehr lange Zeit. Und da hat Marten die erste Single von damals noch Love Academy zugeschickt bekommen. Und wir waren bei Marten und er hat mir diese Single vorgespielt. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir an diesem Abend, ich glaube, 15 Mal originell gehört haben. Weil es zu dieser Zeit irgendwie, für mich war das ein ganz großes Kino. Das war so mal wieder eine Band entdecken, die ich richtig gut finde, mit so Background. Ich kannte Jörg, weil er uns mal interviewt hat fürs Ox. Das war unser allererstes Interview, was wir gegeben haben. Und jetzt, um diesen Kreis in diese Runde mal zu bringen, das war auf dem Hof von Alex und von Ollo im Saarland. Die haben uns da übernachten lassen. Und da war auch Jörg und der hat uns morgens beim Frühstück glaube, 2 Stunden lang interviewt und das wurde ein ewig langes Interview im Ox, was dann schon gekürzt wurde.
Man nennt immer Turushat Pesco Love A, nennt man immer in einem Atemzug. Ich kann auch verstehen, woher das kommt, aber ich empfinde euch natürlich alle als total originell und als total, lustig originell, als total anders. Hattest du dir damals gedacht, ach cool, das ist ja so ähnlich wie wir? Oder was hat dich daran fasziniert?
Nee. Also sehe ich nicht so.
Ja.
Jörg hat einen ganz, ganz anderen Gesangsstil. Ich bin das so ein bisschen gewöhnt, dass man mich dann irgendwie mit Rachut vergleicht, weil, also das stimmt ja auch, das ist so meine Jugend gewesen und das ist so dieser Gesangsstil, den ich mir irgendwann mal angeeignet habe. Aber Jörg macht das ja schon sehr anders. Genauso wie Alex von Pesco. Ist das eigentlich Pesco oder ist es Pasco?
Das ist, glaube ich, das ewige Mysterium. Ich glaube, das wissen die selbst nicht.
Okay.
Es ist
Punk. Dann sage ich jetzt immer, ja gut, darauf einigen wir uns. Es ist Punk. Nee. Ich habe nicht gedacht, oh, das ist ja wie wir. Aber halt trotzdem voll gut. Das habe ich nicht gedacht.
Jetzt bist du ja selbst in der Band, die schon sehr, sehr lange zusammen ist. Das heißt, du hast eine Vorstellung davon, dass es unter Umständen gar nicht so einfach ist, eine Band in deren Fall jetzt 12 Jahre zusammenzuhalten. Was denkst du, was hält diese 4 doch sehr unterschiedlichen Charaktere so nah beieinander?
Na, vielleicht, dass sie so unterschiedlich sind. Also ich glaube, das sind alles privat für sich gute Typen. So, da gibt's niemanden, den ich dann irgendwie von Anfang, also man lernt Leute kennen und dann, das kennst du ja wahrscheinlich auch, also man kommt in einen Raum, man lernt Leute kennen und entweder sind die einem sympathisch oder halt nicht.
Mhm.
Und das sind halt so Sympathen. Also ich kann das schwer beschreiben und ich glaube, die können sich wahrscheinlich viel verzeihen, die kennen sich von früher, das ist wahrscheinlich dann so ein bisschen das Geheimnis. Sie nehmen das alles, jetzt muss man aufpassen, also nicht so ernst, also genauso wie wir das halt nicht so, also wir definieren uns ja nicht nur über Topostaat, sondern wir sind halt diese 5 Typen und das ist bei Love A, glaube ich, ähnlich. Also das ist so, ich glaube, da ist Freundschaft immer wichtiger als unterschiedliche Meinungen in eine Platte zu bringen. Die können sich wahrscheinlich genauso wie wir unheimlich lange über Dinge unterhalten und vielleicht auch unterschiedlicher Meinung sein und dann gibt der eine halt irgendwann mal nach und dann ist das aber auch okay. Also das ist so eine, ich glaube, das ist eine gelebte Demokratie, die irgendwie funktioniert. Das ist eine der wenigen Bands, die mich sehr berühren, ja. Also da kann ich auf mehrere Lebensabschnitte rückblicken, kann ich sagen, dass das eine Band ist, die mich sehr berührt hat, ja.
Ich finde es eigentlich schön. Jan hat es eigentlich fast so zusammengefasst, wie ihr es jetzt selbst vorher gesagt habt. Oder? Ihr nehmt es nicht so ernst, ihr nehmt euch nicht, tragt euch keine Sachen nach.
Hat er eigentlich ganz gut zusammengefasst.
Ja, kann man so sagen. Er hat uns durchschaut.
Er hat euch durchschaut. War das für euch was Besonderes, damals so Bands wie Turbostaat kennenzulernen? Oder gab es irgendwie Momente, wo ihr irgendwas erreicht habt, dass ihr auf irgendeine Ebene kamt, wo ihr dachtet, krass, jetzt spielen wir mit denen oder jetzt können wir sowas machen?
Immer. Also ohne das jetzt irgendwie zu groß machen zu wollen. Aber ich fand das immer toll, wenn sowas passiert ist. Und bei Turbostaat fand ich das auch schön, weil man die halt vorher auch kannte. Also ich genauso, weiß ich nicht. Ich finde das dann auch total schön, auch wenn das heute, ich finde das immer noch völlig absurd, wenn so Pesco, Turbostaat, Love A, wenn das so in einem Atemzug genannt wird, weil ich ja weiß auch, oder halt als der T-Shirt-Heini auch bei Love A, bei Pesco mitgefahren bin und dass wir alle so als Band irgendwie schon einen langen Weg gegangen sind und das, also fühlt sich für mich immer noch so ein bisschen absurd an, mit Abstand betrachtet, wie, dass wir alle so auf relativ, ja, hoher, kleiner Ebene funktionieren, so, oder am Start sind irgendwie, ich bin jetzt mittlerweile nicht mehr so, dass ich da bei jedem Interview in irgendeinem Heft, wo ich denke, oh, verrückt, jetzt sind wir da in dem Heft drin oder so, das ist natürlich alles, ist mal ein bisschen gelassener, aber ich fand das gerade am Anfang halt oder die ersten paar Jahre halt war das alles jedes Mal ganz, ganz toll, weil ich da auch viel mehr dieses Musik-Nerd- und Fan-Ding halt gefeiert habe. Und da war das immer toll, wenn man mit einer Band gespielt hat und die Leute kennenlernen durfte. Und umso schöner natürlich, wenn Leute geblieben sind, wie bei Turbostadt, ne, mit denen man dann so auch mal was zu tun hat außerhalb des Bandkontexts.
Ja, ich glaube, das hat uns schon immer geschmeichelt irgendwie, dass man irgendwie dann so, aber das war auch so ein bisschen mit so einem, das war gar nicht so dieses, habe ich so in Erinnerung, dass man dann so, wow, krass, und jetzt passiert das und jetzt dürfen wir mit denen spielen, ne, dass man da jetzt total überbordend sich da irgendwie gefreut hat, sondern wir waren eher so mit so einem, dass wir so dann gedacht haben, so, wenn die wüssten, was wir für Trottel sind, dann dürften wir nicht davor vor denen spielen oder, ne, aber ich weiß gar nicht, so bei Turbostadt zum Beispiel, das fand ich auch cool, weil ich irgendwie so die erste Platte von denen damals rauf und runter gehört habe, obwohl ich zu der Zeit gar nicht so irgendwie diese ganzen anderen Bands, die es da irgendwie in der Richtung gab, so das habe ich alles gar nicht so mitbekommen. Und ich wusste dann auch gar nicht, als die uns dann gefragt hatten, ob wir vor denen spielen, dass die mittlerweile irgendwie vor so vielen Leuten dann spielen. Ne? Das war mir gar nicht bewusst. Das war nur so, ah cool, ja, da habe ich ja die erste Platte, die habe ich öfter gehört früher. So, aber mir war das dann nicht klar, dass die dann irgendwo, wo haben wir zuerst noch ein Ding gespielt, Essen,
Im Plan. Aber da wussten wir ja nicht, wie viele Leute zu den anderen Konzerten kommen von denen.
Genau, aber das war dann schon so, ach cool, dass wir mit denen spielen können. Die sind ja so auf jeden Fall bekannter als wir. Aber ich würde sagen, wenn dann irgendwie sowas passiert ist oder dass irgendwer bei uns angefragt hat, so, ne, das war dann auch nie verbunden mit so einer überbordenden Freude, würde ich jetzt sagen, so, ne, dass man da irgendwie total aus dem Häuschen war, ne, man hat sich ja eher so insgeheim, glaube ich, hat man sich schon gefreut und hat sich so ein bisschen geschmeichelt gefühlt, aber war auch immer so ein bisschen.
Ja, also ich glaube, krass fanden wir es immer, wenn die Leute dann nochmal gefragt haben. Das
war, okay. Sicher. Ich hatte nie den Eindruck, ich weiß auch noch, als wir mal ein Interview geführt haben zu der Platte, eigentlich, da hat Dominik, glaube ich, gesagt, ihr habt bewusst nicht reingeschrieben, dass es jetzt Jan von Turbostadt ist. Ich hatte nie den Eindruck, dass ihr da irgendwie so auf einer Welle mitschwimmen wollt oder so, oder dass das jetzt was Besonderes war, sondern ihr wart relativ schnell gleichwertig. Das ging so total schnell, hatte ich den Eindruck. Und seltsamerweise ist auch Valentinstag mit Jan von Turbostadt gar nicht der Song, der, wenn man Streamingzahlen glaubt, der bekannteste oder beliebteste von euch ist, sondern das war sehr lange Zeit, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, Too Doof to Fuck, das Cover, das ihr von Pesco gemacht habt. Also ein Song, der eigentlich gar nicht von euch
ist. Haben wir mitbekommen.
Kam irgendwie.
Weil wir haben kürzlich nochmal nach einer längeren Pause Konzerte gespielt und wir sehen uns ja zum Teil auch als Dienstleister und da haben wir natürlich im Vorfeld geguckt, welche Songs sind die meistgestreamten, um die Setlist dahingehend anzupassen. Da sind dann einige Kandidaten sind rausgeflogen und Too Doof to Fuck hat überraschenderweise eine prominentere Position im Set bekommen.
Ich habe mal den Alex von Pesco gefragt, wie dieses Cover bei ihm angekommen ist, was er darüber denkt, über die Version, die ihr von deren ursprünglichen Song gemacht habt.
War ja, also diese Cover-Sache hängt ja zusammen mit dem Film, dem Lost Highway-Film. Dort haben wir ja dann befreundete Bands gefragt, ob sie irgendwie, weil wir so einen Soundtrack machen wollten, aber wollten jetzt nicht die eigenen Songs da im Soundtrack drin haben, ob sie dann Songs von uns covern wollten. Und da war ich erstmal total überrascht, dass sie den Song ausgesucht haben. So, damit hätte ich nicht gerechnet, weil der, ja, für uns, also wir mögen den Song mittlerweile ja auch gern, spielen ihn auch immer, aber der war damals für uns so hittig. Also der war so gedacht, boah, der ist so billig. Also so billig im Sinn von, der ist so gefällig. So, das passt, glaube ich, so. Den findet jeder geil. So, das ist so eine Gitarrenmelodie, die ins Ohr geht, ein Text, der leicht ist und ins Ohr geht und so weiter. Und der Aufbau ist total Standard. Und dann hätten wir niemals mitgerechnet, dass gerade Love, ey, sich diesen Song aussuchen. Und der ist ja auch bei denen richtig erfolgreich. Also also der war zeitweise, habe ich gesehen, bei Spotify war das der beliebteste Song bei denen. Das fand ich total krass. So. Also, und auch live kommt der ja auch immer super an. Und die spielen den ja auch, wenn wir zusammen spielen, dann hören die Leute den Song halt zweimal in beiden Versionen. So. Aber ich finde das super. Also ich finde, das ist, glaube ich, von diesen Songs, die Bands gecovert haben, ist, glaube ich, auch der Song von Love, der am meisten sich verbreitet hat. Also nicht damit gerechnet. Ich finde auch, was ich persönlich am Anfang total schade fand, dass die Gitarrenmelodie, auch wenn ich sie sehr eingängig von uns finde, dass die halt komplett ersetzt wurde durch was anderes. Das ist immer so, ja, weil für mich ist diese Gitarrenmelodie halt mit diesem Song einfach total verknüpft. Das finde ich nach wie vor, finde ich das immer noch ein bisschen strange, das so zu hören. Gleichwohl ist es halt super. Also gleich ist, ich glaube, gerade die Gitarrenmelodie ist das, was auch Love A in diesem Song ausmacht. So, also da ist der große Unterschied zu unserer Version. Und der Text, weil du das angesprochen hast, zumindest mal eine Strophe des Textes handelt ja auch von Jörg. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal gesagt habe, aber das war halt damals die Zeit, in der ich super viel mit Jörg zusammenhing. So, und von daher, die erste Strophe handelt von Jörg. Das weiß er, glaube ich, auch. Vielleicht war das auch ein Grund, warum er den Text oder warum sie den dann auch ausgewählt haben. Das weiß ich nicht, habe ich nie gefragt. Aber ja, von daher singt Jörg da praktisch über sich selbst, ohne es vielleicht immer bewusst zu haben.
Hat einer von euch noch das Video aus Freiburg vom Slow Club? Gespielt haben zum ersten.
Also wo wir nackt geprobt haben, auf jeden Fall.
Ja, wo wir halt versucht haben, das zu covern und das dann auch gemacht haben.
Ich glaube, das habe ich noch irgendwo im Giftschrank. Da waren wir, haben wir Oberkörper frei, weil es war irgendwie so der heißeste Tag des Sommers war gefühlt. Und da schon auch total untypisch für uns waren wir auch, glaube ich, irgendwie 6 Stunden vor Auftritt da. Ich glaube, der Laden war noch gar nicht offen. Das ist uns, glaube ich, sonst noch nie passiert. Und dann haben wir da den Pesco-Song weil das Cover gemacht, weil wir dachten, wir müssen ja noch irgendwie das Pesco-Cover machen für diese Platte da. Aber das können wir doch jetzt machen. Und dann haben wir da irgendwie, genau, also ich habe das Video noch.
Und ich weiß auch noch, dass cool. Wir den Song ausgesucht haben, weil Dominik gesagt hat, das ist der langsamste und der einfachste.
Genau, der hat 4 Akkorde, die das ganze Lied durchgehen.
Das ist gut, dass du das jetzt sagst, Jörg, weil Alex sagt in dem Einspieler, dass die erste Strophe des Songs eigentlich von dir handelt und dass er glaubt, dass du es gar nicht weißt.
Ja, natürlich. Also doch, mittlerweile schon.
Ja, mittlerweile, ja.
Nee, aber ich dachte mir das schon und das macht ja auch, deswegen kann ich das ja auch so inbrünstig singen.
Es gibt ja dieses schöne Fotobuch, dass man, wann bekommt man eigentlich das Fotobuch? Es liegt ja nicht jeder Veröffentlichung bei. Das ist ein super Bundle oder wer kriegt dieses Fotobuch?
Also das Bundle gibt's auf jeden Fall bei uns im Bandshop und bei Rookie Records. Ein paar einzelne Exemplare sind noch da.
War es schwierig? Nein, also mein Lachen.
Schnell zuschlagen.
Wenige Exemplare. War es schwierig, diese Fotos zusammenzutragen oder seid ihr alle tolle Archivisten? Ich glaube, ich habe von meinem ganzen Leben nicht so viele Fotos wie ihr.
Ja, wir sind 4 untolle Archivisten, aber das sind halt dann 4-mal eine Menge Bilder schon.
Aber ihr hattet auch dazu aufgerufen, dass Leute euch was schicken können.
Ja.
Sind da auch Fanfotos drin?
Alles Schrott.
Das war so.
Ich habe auch was geschickt.
Das war so, dass ich habe das tatsächlich von Anfang an, so was ich hatte an Love A-Fotos, auch die wir selber gemacht haben, das habe ich schon irgendwie so archiviert, auch so nach Jahreszahlen, obwohl ich dann normalerweise jetzt nicht so ein Ordnungsfreak bin, aber da hatte ich relativ viel Kram und ich hatte dann auch so ein paar Sachen von Fotografen oder so, ne, die dann irgendwie auf ihren Fotoblogs das damals irgendwie gepostet, dass ich das irgendwie auch runtergeladen habe und gespeichert habe und die habe ich dann teilweise angeschrieben, ne, von denen ich wusste, die haben doch damals da irgendwie fotografiert, da habe ich mir diese niedrig aufgelösten Bilder und habe die dann gefragt eben, ob die da ihre Fotos beisteuern würden, dann haben wir ja noch aufgerufen, dass Leute was schicken. Da war jetzt nicht so viel Brauchbares dabei für den Buch abzudrucken. Aber das meiste kommt tatsächlich so aus unserem Archiv dann von uns selbst, von Freunden von uns.
Was ganz interessant ist oder was, womit ich nicht gerechnet habe, eigentlich so Fotobuch, dachte ich so, jetzt ein paar Bilder von denen. Aber das hangelte sich auch an meinem Leben so ein bisschen lang, weil ich euch quasi in jeder Phase irgendwie gesehen habe. Also da war fast nichts, was mir unbekannt war. Jede Frisur kannte ich, so jedes Pressefoto, jedes Live-Setting so irgendwie. Was hat es mit euch gemacht, als ihr das jetzt vorliegen hattet und nochmal durchblättern konntet?
Also ich habe das, als ich die Fotos rausgesucht habe, so das fand ich schon irgendwie cool, das nochmal so, ne, so auch in der Identität, ne, mal nochmal so, dass man das nochmal so Revue passiert, ne, dass man dann so auffällt, ach krass, das ist ja schon, man sieht ja auch in dem Buch so krass die Entwicklung, ne, dass das irgendwie am Anfang da irgendwie vor 10 Leuten die Konzerte waren, ne, und später dann so bei den letzten Jahren, dass dann halt irgendwie Riesenkonzerte irgendwie für uns jetzt waren, ne, im Übel und Gefährlich oder sowas, ne, dass man so die Entwicklung sieht und dass man dann schon irgendwie so denkt, obwohl wir immer damit kokettieren, was für Stümper wir sind und dass für uns das irgendwie auch alles nicht so wichtig ist vielleicht, ne, damit kokettiert man ja doch so und ich hatte dann schon irgendwie so diesen Moment, dass ich, als ich das mir irgendwie alles angeschaut habe, dass ich dann dachte so, ah, das ist schon cool.
Wie geht's den anderen?
Meine Frau zwingt mich zum Saufen, Moment. Ja, mir ging es genauso.
Screenshot also, von Jörg steht.
Ja, das dann habe ich jetzt tatsächlich, muss ja, kannst ja rausschneiden, aber ich glaube, das hat irgendeiner von euch im Ochs-Interview auch gesagt, dass das ganz schön war, dass wir dadurch, dass wir uns so wenig gesehen haben, durch Mangel an Konzerten, hat man da nochmal so, ja, das war schon so, also ich hatte da viele nostalgische Momente oder wo ich auch gelacht habe oder mich an Sachen erinnert habe, also man hat dann ja ganz anders Geschichten sofort wieder präsent, wenn man so ein Bild sieht. Da ist auch so der eine oder andere Abend nochmal aufgeploppt und das war schon cool, ja. Ja, das war schon sehr schön. Also auch mit auch die Tourdatensammelei, auch wenn ich da jetzt ihr da mehr Arbeit mit hattet als ich, aber das war auch so, sich nochmal anzugucken, wie viel wir gespielt haben, wo wir waren, zu welcher Zeit und so, das waren alles, das hat sofort wieder so was in Gang gesetzt, ne, dass man so Bilder mitunter auch schöne, sofort wieder vor Augen hatte.
Das ist ja jetzt auch was man in die Hand nehmen kann und unter Umständen auch mal, keine Ahnung, der Oma, den Eltern oder irgendjemand, der vielleicht sich immer noch fragt, was ihr da eigentlich die ganze Zeit macht, so in die Hand drücken kann und sagen kann, hier, guck mal, das haben wir jetzt erreicht. Wie sieht's denn aus bei euch mit Anerkennung von außen? Ist euch das außerhalb eurer Szene irgendwie wichtig, dass Leute verstehen, dass ihr da auch schon was erreicht habt?
Eigentlich nicht. Aber es ist ja auch schwierig, weißt du, weil wenn ich jetzt sage, es ist mir total egal, dann ist das ja, sagt man das ja zu einem Zeitpunkt, wo schon viele Leute das gut finden und kennen. Also ich finde das schon, besser, dass die Leute den Kram gut finden, den wir machen, als dass sie es scheiße finden. Aber genau wie mit dem nicht ernst nehmen, das ist so, also natürlich ist mir das viel lieber als andersrum, aber ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist total wichtig. So.
Aber ich glaube, das war auch gar nicht so, dass Ziel, sag ich mal, dieses Buchs, dass man da irgendwie jetzt was, auch da wieder, ne, dass man irgendwas raushaut für die anderen, sondern, also so meine Idee war eigentlich, dass wir kamen darauf, dass wir überlegt haben, ja, was könnte man denn machen, kommt jetzt die neue LP, macht man irgendwie einen Bundle, was könnte man da dazu machen, wir wollen da irgendwie keinen Schrott machen und dann war meine Idee, ja, lass uns doch irgendwie so ein Fotobuch machen, wir haben halt diese ganzen Fotos, wir haben auch ganz viele Videos, die man ja leider nicht da reinpacken kann, aber wir haben halt
leider. Die ganzen Fotos. Zum Glück.
Ja, weil die ganzen Fotos da rumliegen und die liegen halt so da rum und die werden halt irgendwann so zu Datenschrott, ne? Die guckt sich halt nie wieder jemand an und eigentlich war das dann auch so für mich so eher so, ich habe selbst Bock darauf, das zu machen und das quasi so als so eine kleine Erinnerung auch zu haben, ne? So 10 Jahre beziehungsweise jetzt 12 Jahre, dass man das einfach mal so festgeschrieben hat, ne? Oder irgendwie so gebündelt hat so in einem Werk.
Wir haben halt erst überlegt, was könnte man Geiles dazu packen für die Fans. So, und dann kriegen die Fans ja, also das gab es ja auch eine Zeit lang, dass es geile Sachen gab für die Fans, aber irgendwann gab es die Sachen halt schon 100 Mal. Und dann gab es halt nur noch Schrott für die Fans, damit man die Bundles teurer verkaufen kann. Und genau, da hat Stefan dann eingeschritten und hat gesagt, erstens ist das was Geiles und zweitens ist das dann auch für uns sinnhaftig. Also nicht jetzt einfach noch ein T-Shirt und ein Fahrradwimpel dazu packen, damit man da einen höheren Verkaufspreis hat, um bei der GfK anders gewertet zu werden, sondern dass man wirklich was Wertiges dazu macht, wo wir auch sagen, da haben wir auch Bock drauf, das wollen wir auch haben. Oder da haben wir auch was von.
Um mal klug zu scheißen, GfK, Gesellschaft für Konsum.
Forschung, ja.
Richtig? Genau. Forschung, ja, scheiße. Naja.
Doch, Konsumforschung.
Also Gesellschaft für Konsumforschung. Das schneide ich rein, dass es sich so anhört, als ob ich es gewusst hätte. Ja, aber ich finde den Aspekt, was du jetzt gesagt hast, Stefan, dass, oder auch du, Jörg, dass man eigentlich dann mehr Scheiße produziert. Für den Moment ist es vielleicht schön, aber da ist so ein Fotobuch noch eine schöne Alternative. Und was letztendlich ja sowieso am meisten und hoffentlich für immer bleibt, sind die Songs. Deswegen habe ich mal mehrere Leute gefragt, was denn die Lieblingssongs von Love A sind, was sie mit den Songs verbinden, welche Erinnerungen sie daran haben.
Also ich finde die ja scheiße, wie ich eben schon sagte.
Einen einzigen ist bestimmt ganz schwer. Also ich finde von der ersten Platte natürlich Hose runter Freibad, die natürlich unfassbar.
Oh Gott, diese Assi-Nummer.
Genauso war das im Schwimmbad Alsenborn. Leckmuschel gekauft, es riecht nach Pommes, keine Ahnung.
So war das in jedem Freibad dieses Landes, ja, also, zumindest auf dem Land.
Ne? Das fand ich, als ich das zum ersten Mal gehört habe, ich musste so lachen, das war so krass, ich fand es so super genial. Ne?
Ja, ich glaube tatsächlich, auch wenn das ein bisschen kitschig ist, ist es der Valentinstag in Husum, weil es die beiden lieben, Love A und Turbostart, nicht nur meine persönliche, sondern auch diese Kombination, wie Love A zu mir gekommen sind und in den Laden gekommen sind und dann für ewig miteinander auch mit Turbostart verknüpft sind. Ich weiß nicht, ob sie das gerne hören, wahrscheinlich nicht, weil es klingt so ein bisschen, als wären sie immer dann im Schatten, so meine ich es gar nicht, sondern es ist ein Lied auf Augenhöhe und da passiert bei mir auf jeden Fall immer ganz viel, wenn ich das höre. Auch weil Husum so eine wichtige Stadt für mich ist.
Na, es ist originell auf jeden Fall. Also da habe ich mich so in diese Band verliebt und auch, ich habe mir das früher nochmal angehört, weil ich ja wusste, wir sprechen heute nochmal drüber und ich habe natürlich drüber nachgedacht und dann habe ich mir dieses Lied nochmal angehört und das ist so, dieses Lied vereint so alles, was die jetzt immer noch machen. Also den Sprechgesang von Jörg, das Singen von Jörg, so ein bisschen, also die Gitarrenarbeit, das treibende Schlagzeug, dann auch mal wieder ein bisschen runterfahren, die Musik, und das alles so in 2,5 Minuten verpackt, so als wäre es eine Blaupause für alles, was dann jetzt die nächsten Jahre dann quasi bei denen aus dem Studio mitgenommen wurde, an neuen Platten, an neuen Liedern.
Und dann natürlich Windmühlen, weiß ich noch, war mal in Trier bei Karl zu Hause, dann sagt er, ach, wir haben noch eins aufgenommen, so ganz am Schluss, wir sind uns aber unsicher, ob wir den drauf machen sollen. Und wir so, echt jetzt? Das ist ein Mega-Hit, der muss drauf, ne?
Wo ich immer lachen muss, ist bei Windmühlen, weil ich bei Windmühlen immer daran denken muss, wie ich im Ex-Haus mal ganz stumpf Stage gedeift bin, weil ich so ratzevoll war und da die Deckenbeleuchtung von der Decke getreten habe. Und immer wenn ich das Lied höre, sehe ich halt auch mich, wie ich Idiot da so, ne, mit Anfang 40.
Ich bin ja so eine Popsau und Windmühlen ist halt einfach ein ganz großer Hit. Das ist einfach so.
Also Will und Kann ich mehr, das ist für mich so echt ein Highlight gewesen, weil ich damit nicht gerechnet hätte. Weil ich fand, Jörg war, oder überhaupt Love A, waren immer schon authentisch. Das habe ich den schon immer abgenommen. Aber so wirklich die Hosen runtergelassen haben sie irgendwie, oder hat Jörg dann oft auch nicht. Ich finde, der ist oft so ein bisschen, man hat schon so das Gefühl, er singt immer von sich, aber er ist immer so ein bisschen um sich selbst rumgeschiffert. So ist, wenn man ihn, also ich kenne ihn auch schon lange so, hatte ich oft so das Gefühl. So, ich meine, klar, das ist ja auch schwierig, so ganz ehrlich zu sich selbst zu sein und so, ja, so ganz, ja, das zu benennen, irgendwie, wie man so ist, macht man sich ja auch total angreifbar, aber das fand ich halt bei diesem Song, fand ich das mega. So, das habe ich dem vom ersten bis zum letzten Silbe hier in diesem Song, habe ich ihm das abgenommen und habe gedacht, ja, da, das ist so nicht gekünstelt, das ist so und so. Und ich finde, das hört man dem Song auch an, dass er das spürt. So, also das transportiert dieser Song auch einfach mega gut.
Ich mag den Monaco-Franze so gern. Wie heißt denn der richtig? Oh. Ich glaube, den darf Jörg nicht live spielen, kann das sein?
Ja,
die Band findet den, glaube ich, scheiße. Und es gibt ja auch noch diese eine Ballade, nenne ich es immer. Mir fallen die Titel immer nicht ein.
Regen auf Rügen?
Ja, genau. Das ist ja auch ein Song, den haben sie nie live gespielt. Den hassen sie, glaube ich, auch. Ja, aber ich finde ihn gut. Also.
Ich gehe jetzt von meinen Bands mal aus. Das war bei Waldeelf so, das ist bei Kick Joneses so. Und das ist auch bei einer Band, wo ich sehr nah dran ist, bei Spermbirds ist das auch so. Manche Songs, die werden nie live gespielt.
Ja.
Ne? Also weil dann irgendwas auch schwierig ist in der Umsetzung Und weil es dann vielleicht auch zum Rest überhaupt nicht passt, also dann von der Stimmung oder was auch immer, ne? Also vielleicht ist es dann Liebeslied oder Tragödie oder Trennungslied und der eine will dann nicht mehr dran erinnert werden, who knows? Also
ja, das ist total okay, aber weil du so fragst, ne? Also ich habe auch echt ein Herz für die Songs, die nicht so die nicht so im Mainstream angekommen sind.
Ich finde, wenn die ruhig sind und wenn sie melancholisch sind, dann sind das für mich so ihre Stärken. Ich mag die nicht, wenn Stefan zu sehr wibbelig auf der Gitarre wird. Ne? Dann bin ich da ein bisschen raus.
Too Doof to Fuck. Die Interpretation des Songs von Love A hat mich umgehauen.
100.000 Stühle, auch super.
Okay, aber das ist ja auch echt eine saustarke Nummer. Ne?
Das ist, auch wenn er so ein bisschen anders ist als viele der Love A-Songs, ne? Eher so eine getragene Nummer, aber der Text ist ja der absolute Wahnsinn. Ne? Ich meine, das ist wirklich klasse. Mhm.
Wie heißt das hier? 100.000 Stühle leer finde ich super. Dann finde ich Windmühlen super. Ich finde der tausendste Affe super. Irgendwo gibt's, glaube ich, auch die anderen. Ne? Die anderen ist, glaube ich, auch ein Song, den finde ich halt mega. Und was ich halt super finde, ist diese Antilopengang-Remix-Sache auf dieser EP, die gemacht haben. Ne? Das holt mich halt auch total ab.
Habt ihr denn selbst Lieblingssongs? Könnte jeder von euch einen Song nennen, der ihm besonders viel bedeutet?
Neben anderen, ja. Also ich könnte jetzt einen nennen, aber das hat kein, wie man so schön sagt, keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Sag mal den ersten, der dir in den Sinn kommt. Dominik?
Creeps.
Stefan?
Tatsächlich fällt mir, das ist ja bei alten Leuten immer so, dass die sich eher so, dass das Langzeitgedächtnis noch funktioniert und das Kurzzeitgedächtnis nicht mehr so. Deswegen fällt mir irgendwie seltsamerweise fällt mir Säge ein vom ersten Album. Das war irgendwie, den fand ich damals schon immer gut, den habe ich immer sehr gern gespielt, spielen wir schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Aber finde ich immer noch einen geilen Song.
Das ist auch mein Lieblingssong, Karl.
Boah. Keine Ahnung.
So hat sich das Interview entwickelt vom Anfang. Ja, als Band muss man sich ja selber geil finden.
Ja alle geil, Karl. Gut, also. Karl findet die alle geil. Alle, deswegen kann er sich
die alle geil. Ja, genau. Ich glaube, es gibt keinen, der mich nicht schon mal genervt hat in irgendeiner Situation.
Anne hat lauter Songs genannt, die ich teilweise gar nicht auf dem Schirm hatte und sagte, sie mag die Songs, die eigentlich fast niemand mag, mochte auch ein paar Songs, die ihr gar nicht mehr spielt oder die ihr noch nie live gespielt habt. Fand ich auch interessant. Stimmt, es gibt ein paar Songs, habt ihr mir auch schon mal erzählt, die ihr so, auf die ihr euch gar nicht mehr einigen könnt.
Die wir oder gar nicht spielen nicht können. Ja.
Jetzt haben wir vorhin schon über live gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass ihr zusammen unterwegs seid, dass ihr zusammen Zeit verbringen könnt. Wie sieht's denn aus mit der Pandemie? Hat die irgendwas verändert? Gab es kurz die Idee, vielleicht Love A jetzt erstmal gar nicht aufzunehmen wieder? Nicht mal weiterzumachen mit Love A?
Nee. Das hat das Ganze so ein bisschen entschleunigt. Wir haben mal eine Pause gemacht. Ich bin zu Anfang oder kurz vor der Pandemie auch Papa geworden. Der Karl auch. Dann hatte man irgendwie Zeit für die Kids. Das war ganz cool. Also den Anfang der Pandemie fand ich ganz entschleunigend. Aber dann war es irgendwann auch so, dass man nochmal Bock hatte zu spielen und Bock hatte, die Jungs zu sehen und zu proben, Musik zu machen.
Ja, das war ja am Anfang so, dass wir auch so Angebote bekommen haben für, ja, was man da machen konnte, dann irgendwie Open Air mit so bestuhlt, ne, so Theater-Settings irgendwie. Und da haben wir irgendwie am Anfang irgendwie gesagt, da haben wir irgendwie gar keinen Bock drauf, das funktioniert für uns nicht so. Und irgendwann waren wir so nach einem Jahr oder so auch mal an dem Punkt, wo wir, glaube ich, im Proberaum mal drüber gesprochen hatten, dass jetzt irgendwie macht man ja irgendwie gar nichts. Wäre vielleicht sogar so eine Live-Session mal irgendwie was man machen könnte, damit man mal irgendwie nochmal was raushaut. Das war dann sogar mal ein Gespräch, haben wir dann auch nie gemacht. Aber dann fing es zumindest irgendwann nach einem Jahr auch ein bisschen an zu nerven, dass man dachte, ne, selbst ich, der jetzt nicht so, ich brauche jetzt nicht unbedingt 40, 50 Konzerte mehr im Jahr. Aber da war ich dann auch irgendwann so, dass ich dachte, jetzt wäre es schon irgendwie ganz cool, nochmal ein Konzert zu spielen.
Ich fand auch, dass die Sache mit der Familienplanung zum Beispiel, das war alles gut getimt bei uns, weil wie Stefan sagt, irgendwann wurde es zwar ein bisschen zu lang mit der Pandemie, aber wir hätten ja ansonsten auch 1 bis 2 Jahre einfach kürzer treten wollen oder müssen oder wollen oder beides, aufgrund der familiären Veränderungen halt bei Einzelnen. Und von daher ist das gar nicht so aufgefallen, finde ich. Also wir hatten eine kürzere Pandemie und mussten das Familienthema gar nicht an die große Glocke hängen, sage ich mal. Das konnte quasi in der Zeit der Pandemie abgefrühstückt werden. Also das ist ja natürlich was Wichtiges und was Schönes, aber das hätte uns sowieso, sage ich jetzt mal, was Live-Aktivitäten angeht oder so, ein Stück weit halt entschleunigt oder rausgenommen aus dem Spiel. Und so hat man das halt gar nicht gemerkt irgendwie. Also von daher fand ich das jetzt, ja, auch gut. Ich hatte dann ja noch eine andere Spielwiese irgendwie nebenher, aber finde, das hat ganz gut gepasst, so für uns.
Obwohl wir natürlich jetzt gar nicht mehr wissen, ob das überhaupt noch so funktionieren wird oder ob wir halt irgendwie jetzt einfach komplett abgeschrieben sind. Ne? Das kann man jetzt noch nicht so abzählen. Wir haben dieses Jahr 2 Konzerte gespielt, die waren so semi-gut besucht, semi-erfolgreich, würde ich mal sagen, im Vergleich, was wir vor der Pandemie gespielt haben.
Kesper ist auch in der Stadthalle ins Übel.
Ja, aber dieses Ops-Festival in Hamburg wurde dann abgesagt, wo man jetzt auch schon so mitbekommt, na okay, da werden auch irgendwie ist der Run dann auf die Konzerte scheinbar doch teilweise nicht so groß. Ne? Bei den einen Bands irgendwie ist der Run super krass und bei anderen Sachen, bei anderen Festivals dann irgendwie gar nicht. Deswegen kann ich persönlich das auch gar nicht so einschätzen, wie läuft das jetzt mit, wenn man jetzt auch die Platte draußen hat. Ne? Wir spielen jetzt keine Tour dazu erstmal, wahrscheinlich dann nächstes Jahr nochmal Konzerte. Bin ich schon gespannt, wie das dann nochmal angenommen wird oder ob das dann halt irgendwie so ist, dass die Leute da ihre anderen Routinen haben und einfach was anderes machen abends und dann nicht mehr zum Love-A-Konzert kommen.
Ja, lies doch mal das Ochse-Interview mit mir. Ich erkläre das da doch alles.
Ich habe zu dem Thema auch mal Anne und Jürgen vom Label befragt, wie die denn dazu stehen, falls es dazu kommen würde oder dazu gekommen wäre, dass ihr mit Love-A aufhört. Habt ihr irgendeine Vorstellung davon, wo es mit der Band hingeht? Gab es zwischendrin mal das Gefühl, dass die Band vielleicht nicht weitermacht? Welche Gedanken habt ihr euch zu dieser ganzen Reise gemacht?
Ich denke über sowas überhaupt nicht nach. Also wirklich, ich verschwende an sowas keinen einzigen Gedanken. Das sind alles Bands, die machen das aus Liebe zu ihren Freunden und zur Musik. Ja, die haben alle irgendwie andere Jobs, weil sie von irgendwas leben müssen, ne? Und ich denke immer so, es kommt, wie es kommt, ja. Also ich denke da einfach überhaupt nicht drüber nach. Also ich glaube, wenn die irgendwann sagen so, oh, jetzt, man weiß, so oft löst man sich ja auch noch nicht mal offiziell auf, ne. Also manchmal werden einfach die Pausen länger, die Intervalle größer und dann ist das so, ja. Also dann kommt eine andere junge Band, die Zeit und Bock hat. Das nimmt einem ja nichts von dem weg, was man mit diesen Menschen hat und erlebt hat, ne. Also das sollen die machen, wie sie Bock haben. Also
nicht, dass ich jetzt da irgendwie eine Ahnung irgendwann mal gehabt hätte, aber ich glaube, so vielleicht sogar jetzt vor Meisenstart hätte ich gedacht, ich wäre jetzt auch nicht wahnsinnig total überrascht gewesen, wenn sie dann jetzt während der Pandemie und als dann zum zweiten Mal die 10-Jahres-Tour ausgefallen ist, dass sie vielleicht gesagt hätten, also nicht, dass sie sich jetzt auflösen, aber dass sie mal eine längere Pause machen. Wie auch immer, was sich dann daraus entwickelt, wissen die Bands ja manchmal selbst nicht. Klar, wäre ich traurig, sie würden sich auflösen, ne? Aber wenn es denn irgendwann passiert und irgendwann wird es so sein, muss ich mit leben, kann ich nichts machen. Ne?
Süß, ne? Wie er das irgendwie gesagt hat, fand ich jetzt schon süß.
Ja, ich hätte jetzt gehofft, dass wenigstens er gewusst hätte, dass wir einfach, also wir müssen halt schon. Da muss halt schon einer sterben, ne? Dass es uns nicht mehr gibt.
Dass ihr aufhört? Ja, das ist doch mal eine schöne Aussage. Würden die anderen das bestätigen? Bis zum bitteren Ende?
Ja, also wie gesagt, die Intervalle können ja groß werden, aber warum sollte man nicht? Also oder irgendwann ist vielleicht, macht es auch keinen Sinn mehr, wenn man mich auf die Bühne tragen muss oder schieben. Aber aber es gibt ja sonst keinen Grund. Also ne, also aus allem, was vorher gesagt wurde, so dass man halt Spaß macht und weitermacht oder vielleicht macht man noch Songs zusammen oder man spielt einmal im Jahr auf dem, was weiß ich, auf dem Sportfest.
Auf dem Schützenvereinfest.
Aber also vielleicht hört man halt auch auf, weil es nicht mehr geht, aber sich auflösen in dem Sinne, das habe ich mittlerweile auch abgeschrieben. Die Hoffnung habe ich dran gegeben.
Schöne Antwort, Jörg. Du leitest damit quasi zur einzigen letzten Frage, die man überhaupt stellen kann. Wo soll es denn hingehen mit Love A? Was wäre für euch die schönste Vorstellung, was mit eurer Band passiert?
Sky is the limit.
Eine Million Publikum meinen Sack zeigen.
Nee, aber ich, was mir da spontan einfällt, ist, dass Lars, der Drummer von Freiburg, der hat jetzt für Turbostart Merch gemacht auf den letzten Konzerten und der hat mir erzählt, dass die, glaube ich, in Husum gespielt haben, wo er dabei war. Und er meinte, das wäre total schön gewesen, weil wir ja auch alle mittlerweile Kinder haben, außer Jan. Nur dass dann wie die noch mittlerweile in dem Alter, dass sie zum Konzert kommen können. Und der sagt, das wäre total schön gewesen, dann wären die Kids da gewesen und die Families und das wäre einfach cool gewesen. Und so kann ich mir das bei uns auch vorstellen, dass es uns dann irgendwann noch gibt in ein paar Jahren, wenn die Kids dann auch jetzt sind ja auch fast schon alt genug, dass sie zum Konzert kommen können, ne, dass das sich einfach so fortsetzt und dass man das einfach so in sein Leben weiterhin mit einbindet, auch wenn das ne, bei jedem sich das irgendwie auch ändert, ne, und dann eine Dynamik drin ist, aber dass man das halt irgendwie sich, ja, dass die Band da quasi mitgeht auf den Wellen.
Was sagt ihr, Karl und Dominik?
Ach, ja. Ich fände, wäre eigentlich froh, wenn wir einfach, also wenn wir vielleicht nächstes Jahr normale Konzerte wieder spielen könnten.
Ja, ich fände auch eine neue Platte nächstes Jahr ganz angemessen.
Nee, cool, hier kommt jetzt die Abschluss. Also, du sagst jetzt
ich würde auch, raus. Ich glaube nicht, aber ich würde auch sagen, ich fände es ganz cool. Also es ist natürlich doof, wenn jetzt keine Tour zum Album stattfindet und so. Ich fände es ganz schön, wenn vielleicht in Richtung Frühjahr einfach so ein bisschen Normalität konzertmäßig zurückkehren würde, man wieder spielt und es kommen ein paar Leute haben Spaß, man selber hat Spaß, das fände ich klasse.
Eins, zwei, drei, vier. Wir sind die Rookies.
Ja, aber du bist auch Jürgen und ich bin auch Anne. Also wir sind keine Symbiose.
Also ich bin Jürgen von Anne und Jürgen. Und Anne ist Anne von Jürgen und Anne. So rum, glaube ich.
Ah, ne? Ja, okay.
Ja, und wir freuen uns einfach auf die nächsten 12 Jahre mit Love A.
Und wir wünschen euch Liebe, Liebe und nochmal Liebe.
Erfolg auch, so ein bisschen. Und Geld.
Genau, und ein professionelles Label, irgendwas Gutes eben.
Und da, auf das die Tour einmal nachgeholt wird, irgendwann im nächsten Jahrtausend.
Ja, genau.
Das wäre schön.
Ja.
Und irgendwann mal auch wieder Rookie-Fest wäre auch toll, ne?
Das sind jetzt aber ein bisschen viele Wünsche.
Nein, ich Glückwünsche sowieso.
Ja, moin, hier ist Jannis von Leto. Ja, auch wir wollen euch alles Liebe zum 12-Jährigen wünschen. Ja, ihr seid tolle Typen, das ist ja eh klar. Und wahrscheinlich seid ihr die Band, die durchweg von allen Bandmitgliedern viel gehört wird. Da gibt's, glaube ich, keine andere. Also deshalb seid ihr eh auch wichtig für uns. Und danke Nadine für den Service des Erinnerns. Liebe Grüße an dieser Stelle.
Ach so, Wünsche. Ach,
ja, Wünsche, genau. Wünsche. Nein, nicht singen.
Hallo meine Süßen, hier ist Jan von Turbostart und ich möchte euch ganz herzlich zu eurem 12-Jährigen mittlerweile gratulieren. Schön, dass es euch noch gibt. Ich hoffe, dass wir noch ganz viele Konzerte zusammenspielen werden und dass ihr noch viele Platten raushauen werdet, die mich weiterhin da kriegen, wo sie mich kriegen sollen. Vielen Dank für eure Musik.
Hallo, mein Name ist Lasse Paulus von der großartigen Band Schrenkschring und Lala. Ich wünsche Love A alles nur erdenklich Gute für ihr Album Meisenstart. Ja, bleibt so, wie ich euch in Erinnerung habe.
Hi Love A, hier ist Matti von Agne Kids Show. Ich bin gerade zu Besuch im Allgäu bei meinen Eltern und wenn man genau hinhört, hört man vielleicht im Hintergrund die Blasmusik, die beim örtlichen Waldfest gerade auftritt.
Und ich hoffe, dass wir uns ganz bald mal wiedersehen und unter Top 10 kommt ihr mir bitte nicht nach Hause. Ihr habt ja extra so ein Fotobuch gemacht, um die Kohle einzukassieren, um in den Charts weit nach vorne zu kommen. Ich werde es nachher auch noch pre-ordern. Also, wir sehen uns ganz bald. Bis demnächst. Tschüssen.
ganz herzliche liebe Glückwünsche von mir, Valeska aus dem Bla in Bonn, der Laden, der uns alle zusammengebracht hat und auch hoffentlich bald und immer wieder zusammenbringen wird.
Ich wollte meine Glückwünsche aussprechen zu 10 plus 2 Jahren Love A und Happy Release Day zur neuen Scheibe. Ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, wann ich euch das erste Mal live gesehen habe. Das war 2012, glaube ich, im Club Stereo in Nürnberg. Da hattet ihr eröffnet für Frau Potts. Ich habe mir die Single danach auf jeden Fall geholt, die Split-Single. Ich finde es cool, dass wir danach auch eine Band gegründet haben, dass sich unsere Wege so gekreuzt haben. Ich freue mich, euch bald mal wieder live zu sehen. Bis dahin, alles Gute und feiert schön. Ciao.
Dann beglückwünsche ich im Namen von Peskau und im Namen auch von Kidnap Music Love A für ihr 12-jähriges und vor allem zur neuen Platte, von der wir glauben, dass sie sehr gut werden wird, auch wenn wir bisher erst 3 Songs kennen. Wir haben nicht geschummelt und nicht vorher reingehört. Wir lassen uns komplett überraschen. Ich glaube, dass ihr damit wirklich nochmal in großen Schritt nach vorne gegangen seid und wir freuen uns total auf die Platte und auf gemeinsame Konzerte und hoffen darauf, dass es Angst macht, keinen Lärm nochmal geben wird und ansonsten spielen wir halt sonst einfach mal zusammen noch.
Ich bin sehr stolz darauf, dass ich euch schon fast so lange kenne, wie es euch gibt und wünsche euch für immer und alles die allerbesten Erfahrungen und Erlebnisse, erst recht mit dieser neuen, tollen, wundervollen Platte.
Jo, und zum Schluss, glaube ich, hat Oke noch ein paar Wörter für euch.
Hallo, hier ist Oke. Ich habe die Zähne ausgeschlagen. Ich sehe jetzt wie du, Jörg. Auflay-T-Shirt.
Hast du?
Ich habe ein Auflay-T-Shirt.
Love A, Auflay, yes.
Okay, reicht das?